weil da das Bundesverfassungsgericht eben zu dem Ergebnis kommt, der Schutz des ungeborenen Lebens verlangt die Kriminalisierung. Und ist das denn heute noch zeitgemäß? Kommen wir als Deutscher Juristenbund eben auch juristisch zu der Überzeugung, dass die Grundrechte der Schwangeren zumindest bis zur Lebensfähigkeit des ungeborenen Lebens oder des Fötus einen Vorrang genießen muss. Es geht um meine körperliche Integrität.
Und das heißt, wir fordern von der Bundesregierung, wie auch schon sehr viele Menschen vor uns, dieses Recht von Schwangeren oder potenziell Schwangeren, potenziell ungewollt Schwangeren umzusetzen. Ist einer der Gründe, wieso wir jetzt sagen, okay, auf die Straße, weiter drüber reden, nicht locker lassen und wieso das immer wieder unter den Teppich gekehrt werden kann. Auch, surprise, Patriarchat, aber weiterhin unhaltbar.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche sprechen wir hier über das Ziel, dass in Deutschland endlich Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr kriminalisiert werden. Das Bündnis Abtreibungen legalisieren jetzt fordert genau das und ist mit einer Kampagne am Start, um die Bundesregierung zum Handeln zu bewegen. Denn die Ampel, die setzt derzeit nichts daran, den Strafrechtsparagrafen 218 zu streichen und das, obwohl eine von der Regierung selbst einberufene ExpertInnenkommission genau das empfohlen hat und sich eine große Mehrheit der BürgerInnen dafür ausspricht. Ja, und ich habe mir zwei Personen eingeladen, um über das Thema hier zu sprechen, und zwar die Juristin Valentina Chiofalo, die sich vor allem mit reproduktiven Rechten befasst, und Leonie Weber von der eben erwähnten Kampagne. Ja, mit den beiden spreche ich darüber, was die Kriminalisierung von Abtreibung eigentlich für Folgen hat für ungewollt Schwangere, wie die laute Minderheit der sogenannten LebensschützerInnen die Debatte kapert und was es jetzt eigentlich braucht, um noch vor der nächsten Bundestagswahl, wo es ja danach konservativer im Land werden könnte, da noch was zu reißen in Sachen Legalisierung. Darum geht's also hier im Dissens-Podcast. Ich bin euer Host Lukas Andreka. Ich wünsche euch viel Spaß. Leonie und Valentina, erstmal schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, hallo.
Hi, danke für die Einladung.
Gerne, gerne. Ja, wir wollen über eure Kampagne für eine Legalisierung von Abtreibungen sprechen. Für den Einstieg können wir da vielleicht mal kurz umreißen, wie die bestehende Gesetzeslage eigentlich ist und wie die, was die für ungewollt Schwangere bedeutet und warum deshalb eine Legalisierung wichtig ist. Valentina, du bist Juristin, befasst dich viel mit reproduktiven Rechten, zum Beispiel auch für Doctors for Choice, die ebenfalls Teil der Kampagne sind, und bist auch Teil vom Deutschen JuristInnenbund. Für den Anfang mal, was sagt es aus deiner Sicht über die Gesellschaft, dass es im Jahr 2024 noch so ein antiquiertes Verbot gibt? Wie lässt sich das vielleicht auch aus menschenrechtlicher Perspektive einordnen? Weil darüber reden wir ja letztendlich, über Menschenrechte. Und welche Folgen hat die Kriminalisierung auch ganz konkret für Betroffene, die abtreiben wollen?
Erstmal zur bestehenden Rechtslage. Also Paragraph 218 StGB regelt in Deutschland seit 1871, also seit der Gründung des Deutschen Reichs von 1871, dass Schwangerschaftsabbrüche eine Straftat sind. Natürlich sind wir mittlerweile an einem anderen Stand als 1871, da können wir vielleicht später auch nochmal drüber sprechen. Aber es gibt eben sehr enge Voraussetzungen, unter denen in Deutschland ein Schwangerschaftsabbruch überhaupt nur straffrei möglich ist. Die am häufigsten benutzt wird, in 97% aller Fälle, ist die sogenannte Beratungslösung mit Frist. Also dass eben in den ersten 12 Wochen nach einer Beratung und nach einer 3-tägigen Wartezeit der Schwangerschaftsabbruch straffrei durchgeführt werden kann. Straffrei betone ich gerade so, weil es ist juristisch ein bisschen komplizierter. Denn Straffreiheit bedeutet bei uns gerade nicht, dass der Schwangerschaftsabbruch dadurch legal ist, sondern der Schwangerschaftsabbruch in den ersten 12 Wochen bleibt trotzdem rechtswidrig, also Unrecht. Das betont das Bundesverfassungsgericht 1993, dass das auch so sein müsste, zumindest laut der Rechtsauffassung von 1993, dass wenn man abtreibt ohne Grund, also ohne Indikation, man rechtswidrig handelt, aber nicht zwangsläufig bestraft werden muss. Das ist sehr besonders. Das gibt es sonst nicht in unserem Rechtssystem. Das ist da so geregelt. Mhm. Und aus menschenrechtlicher Perspektive ergeben sich da verschiedene Fragen. Zum Beispiel diese 3-tägige Wartefrist und die obligatorische Beratung. Das wird vom UN-Frauenrechtsausschuss schon sehr lange gemahnt als medizinisch nicht notwendige Hürde, die dann eben dazu führt, dass der Schwangerschaftsabbruch erschwert wird. Und das würde gegen unterschiedliche Menschenrechte der schwangeren Person verstoßen. Was jetzt noch nicht gefallen ist bei mir, ist das Wort reproduktive Rechte. Das kommt aus einem menschenrechtlichen Diskurs und konkretisiert das Recht einer jeden Person, Kinder bekommen zu wollen, aber eben auch nicht bekommen zu wollen. Also man sieht auch so ein bisschen die Spiegelbildlichkeit von reproduktiven Rechten. Und in Bezug auf reproduktive Rechte wird 218, also die Kriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs, schon stark kritisiert. Und es gibt relativ viele menschenrechtliche Texte von Ausschüssen, in denen drinne steht, dass eine Entkriminalisierung im Hinblick auf reproduktive Rechte gewünscht wäre. Hier redet sich Deutschland aber in Teilen einfach durchs Verfassungsrecht raus und sagt, unser Verfassungsrecht gibt aber eben was anderes vor und dass die Kriminalisierung auch ja gar nicht so eng bestehe, da wir ja trotzdem einen straffreien Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen hätten. Das sehe ich anders. Rechtsauffassung nach passt das nicht zusammen. Eine Kriminalisierung beinhaltet die Stigmatisierung der Person, die einen Schwangerschaftsabbruch durchführt. Und das ist auch eben genauso gewollt. Und das ergibt sich eben unter anderem auch aus dem Urteil von 1993 vom Bundesverfassungsgericht.
Ja, danke dir mal für den Einstieg. Wir wollen natürlich nachher noch ein bisschen detaillierter auch drüber sprechen, was für Folgen das auch ganz konkret für ungewollt Schwangere hat, die abtreiben wollen. Zum Beispiel diese Pflichtberatung oder auch diese Wartezeit, das sind ja auch Sachen, die ihr bei euren Reformvorschlägen und die auch andere in ihren Reformvorschlägen, wo gefordert wird, das abzuschaffen. Leonie, vielleicht können wir auch mal kurz für den Einstieg einen Blick auf eure Kampagne werfen.
Ja.
Der Kampf für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen, der ist ja nicht neu. Ich glaube, viele denken auch spontan intuitiv an dieses Sterncover aus den 70ern zum Beispiel. Auch wenn sie damals, wie ich zum Beispiel, noch nicht geboren waren. Aber es ist irgendwie so ein Symbol für diesen Kampf. Und bisher waren aber alle Versuche einer umfassenden Legalisierung erfolglos. Klar, in den 90ern gab es da so Teilerfolge. Und jetzt ist, glaube ich, wieder so ein wichtiger Moment, in dem es in die eine oder in die andere Richtung gehen kann. Ne? Eure Kampagne ist ja eine Reaktion darauf, dass die Bundesregierung nicht handelt, die ja eigentlich von der eigens eingesetzten ExpertInnenkommission angehalten wird zu handeln und Schwangerschaftsabbrüche zu entkriminalisieren, zu legalisieren. Vielleicht kannst du mal für den Anfang so ein bisschen erzählen, warum jetzt diese Kampagne und vielleicht noch nicht früher oder schon früher, fragen sich vielleicht die ein oder anderen, die uns hier zuhören. Und was meint ihr vielleicht mit Legalisierung? Weil ich denke, da gibt es auch unterschiedliche Vorstellungen davon.
Ja, total gerne. Genau. Wieso jetzt? Die Zeit drängt. Sie hat schon vorher gedrängt. Und gleichzeitig merken wir es gerade eben, wir haben uns gegründet oder zusammengefunden, eben nach dieser Veröffentlichung des Berichts der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Diese Kommission ist von der Bundesregierung eingesetzt worden, um genau diese Frage, wie weiter mit Abtreibungen in Deutschland, wie ist die Rechtssituation, was können wir damit machen, von ExpertInnen prüfen, klären, mit Potenzial zum Lösen quasi zurückzutragen an die Bundesregierung. Und dieser Bericht wurde im April veröffentlicht. Und unser Eindruck war dann erstmal, nachdem wir selber uns total gefreut haben über diesen an vielen Stellen aus unserer Perspektive sehr sinnvollen Bericht, dass wir dann kurz dachten, ja gut, was kommt denn? Und dann aber mit Blick auf die aktuelle Zeitlichkeit der aktuellen Bundesregierung das Gefühl hatten, viel mehr warten, was jetzt kommt, können wir gar nicht. Wir müssen genau jetzt handeln, weil wir uns eben überhaupt nicht darauf verlassen können, dass gerade von Seiten der Politik was passiert. Da verlauten auch Leute von der FDP, haben dann auch gesagt, na gut, den Bericht, den haben sie ja im Koalitionsvertrag versprochen, also dass es die Expertinnenkommission gibt, aber nun ist er ja da. Und zu sagen, gut, das reicht uns natürlich längst nicht als Versprechung. Wir wollen jetzt diese Umsetzung. Wir finden, es ist 11:55, was das angeht, weil wir natürlich A, die Legalisierung von Abtreibungen wollen und B, uns überhaupt nicht auf die kommende Bundesregierung, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit deutlich konservativer wird, verlassen können. Das heißt, gerade ist das eine historische Chance, das umsetzen zu lassen. Für uns heißt die Legalisierung eben die Streichung des Paragraphen 218, die juristische Lösung außerhalb des Strafgesetzbuchs, also nicht neben Mord und Totschlag, beziehungsweise hinter Mord und Totschlag. Und das ist was, wo wir sagen, das hätte schon längst da sein müssen. Und deswegen nachvollziehbar, dass du fragst, wieso nicht früher? Ja, wir hätten auch früher an den Start kommen können und gleichzeitig genau nach diesem Expertinnenkommissionsbericht zu kommen und zu sagen, die Sachen liegen da. Wir wussten sie schon vorher aus dem internationalen Vergleich, aber jetzt kennen wir sie auch für Deutschland und wir können das nicht weiter hinnehmen, dass Menschen, PolitikerInnen das in Auftrag gegeben haben und dass die Handlungen jetzt fehlen. Und deswegen jetzt in dem vollen Bewusstsein darüber, dass wir spät dran sind, aber uns jetzt eben auch zivilgesellschaftlich nochmal diesen Druck bauen möchten.
Mhm. Ja, danke dir. Ihr beiden, lasst vielleicht mal gleich auf die Bundesregierung, auf die Ampel schauen aus SPD, Grünen und FDP, die ja gestartet sind mit diesem Header Fortschrittskoalition, ne? Und wenn es was Fortschrittliches gibt, dann ist das ja die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Aber jetzt scheint so ein bisschen nach der ExpertInnenkommission scheint da die Luft raus zu sein. Die Regierung hat selbst irgendwie, glaube ich, gesagt, dass es erstmal eine ausgiebige Debatte geben müssen, um gesellschaftliche Spaltung zu vermeiden bei einer Neuregelung von Abtreibung. Mein Gefühl ist ja so ein bisschen, dass man mit Blick auf die Bundestagswahl da nicht ein Fass aufmachen möchte, was dann natürlich erwartbar eine Kampagne von AbtreibungsgegnerInnen von der Union zum Beispiel, ne, der katholischen Kirche etc.
Ja.
Dann heraufbeschwören wird. Und dass ja vielleicht die Rechte von Schwangeren so aus wahltaktischen Gründen geopfert werden.
Ja.
Aber vielleicht könnt ihr mal eure Einschätzung geben, welches Bild da die Bundesregierung abgibt. Und ihr habt ja schon gesagt, ne, das Möglichkeitsfenster schließt sich. Also höchstwahrscheinlich wird bei der nächsten Bundestagswahl die Regierung konservativer ausfallen und möglicherweise unter der Führung von Friedrich Merz. Und wir wissen ja, wie der zu dem Thema steht oder die Union insgesamt auch. Da wäre dann eine Streichung von Paragraph 218 passé. Also was gibt die Bundesregierung da aus eurer Sicht für ein Bild ab, was vielleicht auch die einzelnen Parteien, SPD, Grüne, FDP, gibt es ja vielleicht auch nochmal Unterschiede, und was braucht es angesichts dieser Dringlichkeit jetzt mit Blick dann auf einen möglichen Rechtsruck bei der nächsten Bundestagswahl, die Regierung da jetzt noch zum Handeln zu bewegen, weil gefühlt bewegt sich da gerade nichts oder nur wenig.
Ja, ich glaube, das ist keine besonders steile These, dass da aus unserer Perspektive falsche Allianzen im nächsten Bundestag gehofft wird, sich da jetzt weiter zu verhalten. Wir sehen es bei Grünen und SPD, die sich im Laufe des Sommers gesagt haben, toll, wir haben diesen Bericht, wir würden uns dem gerne anschließen, im Sinne von, wir würden diese Legalisierung die ersten 12 Wochen haben. Gleichzeitig hat die FDP jetzt nochmal verlauten lassen, dass sie Wortlaut ist sowas wie jahrelang diskutierten Kompromiss, dass sie den gerne halten wollen und sich dementsprechend es nicht einsehen, an dem 218, so wie er gerade besteht, zu rütteln. Es fallen dann auch Sätze wie, dass es sich um eine Frage der juristischen Feinheit handelt von Seiten der FDP, weil Menschen in Deutschland ja Abtreibungen haben können. Genau, das ist de facto der Fall, dass sie Abtreibungen haben, aber es ist eben auch der Fall, dass sie im Strafgesetzbuch geklärt sind. Und das ist deutlich mehr als eine juristische Feinheit. Das heißt, aktuell sieht es nicht so aus, als könnten wir aus der Kombination hoffen, dass der 218 gekippt wird.
Vielleicht noch ergänzend, eine Gruppe aus unterschiedlichen Verbänden und Vereinen hat sich jetzt auch die letzten Monate zusammengeschlossen und dann 3 Juristinnen, Friederike Wabler, Maria Wersig und Liane Wörner, die auch in diesen Sachverständigenkommissionen beteiligt waren, haben jetzt am 17.10. einen Gesetzesentwurf zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen vorgelegt. Und das, finde ich, muss man sich nochmal wirklich vor Augen führen, dass sich da 3 theoretisch Privatpersonen hingesetzt haben. Klar, mit Unterstützung von Verbänden und Vereinen, aber nicht eben mit Regierungsauftrag, um einen Gesetzesentwurf auf Grundlage des Sachverständigenberichts zu schreiben und jetzt damit der Druck auf die Regierungsparteien erhöht werden soll. Und dieser Gesetzesentwurf sieht eine komplette Entkriminalisierung vor, also auch kein in irgendeiner Phase Rückgriff auf Strafrecht. Und vielleicht nochmal das klarzustellen, wenn man von einer Entkriminalisierung spricht, sagt man nicht gleichzeitig komplette Entregulierung. Also es heißt nicht, dass dann wir uns keine Gedanken mehr über den Schwangerschaftsabbruch machen und das keine gesetzliche Rahmenbedingungen mehr geben soll, sondern dass man sich ein alternatives Regelungsmodell überlegt. Und in diesem Gesetzesentwurf wird festgelegt, dass ab einer bestimmten Frist, ab Lebensfähigkeit des Fötus, also ungefähr, glaube ich, sie haben sich für die 22. Woche entschieden, soweit ich mich richtig erinnere.
Ja, ist richtig, ja.
Dass ab da dann der Schwangerschaftsabbruch über das Berufsrecht der ÄrztInnen geregelt werden soll und über das Schwangerschaftskonfliktgesetz. Also dass hier dann eine Frist durchgesetzt wird, aber eben nicht mehr übers Strafrecht. Und die deutschen PolitikerInnen sind meiner Meinung nach manchmal ein bisschen fantasielos. Und wenn man mit den Leuten darüber spricht, dass es eine Entkriminalisierung des Schwangerschaftsabbruchs geben sollte, kommt oder höre ich häufig auch von PolitikerInnen die Frage, ja, aber was soll denn sonst kommen, als gäbe es in unserem Rechtssystem nur das Strafrecht oder nichts? Und das stimmt natürlich nicht. Und das sieht man jetzt an dem Gesetzesentwurf. Und die FDP hat auch, ich will die FDP nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, die hat so ein kleines Trauma, was Reformierung von Schwangerschaftsabbrüchen angeht, weil sie das schon zweimal versucht haben. Und zwar in den 70er Jahren und in den 90er Jahren. Und beide Versuche, das Schwangerschaftsabbruchsrecht zu reformieren und für schwangere Personen zu verbessern, wurde dann vom Bundesverfassungsgericht gekippt. Und ich glaube, dass, zumindest wird das in Debatten immer wieder vorgetragen von der FDP, dass das Bundesverfassungsgericht das 93 ja entschieden hätte und dass sie jetzt nicht schon wieder da rangehen können, weil sie sich nicht schon wieder leisten könnten, dass dann etwas wieder gekippt wird, einen Reformvorschlag. Aber diese Gründe tragen nicht. Also meiner Meinung nach sind die auch ein bisschen vorgeschoben. Man will sich einfach dem Thema nicht annehmen, weil es gibt, wie gesagt, juristische, gut überlegte, aus meiner Perspektive verfassungskonforme Alternativen. Was das Bundesverfassungsgericht danach da entscheidet, das wissen wir nicht. Und wir müssen auf jeden Fall damit rechnen, dass jeder Reformvorschlag von dem Bundesverfassungsgericht landen würde. Das wird die Union sich nicht aus den Händen nehmen lassen. Aber was da rauskommt, das weiß niemand. Das weiß auch die FDP nicht.
Ja, ihr demonstriert ja auch deswegen am 7., dem Höhepunkt eurer Kampagne, nicht nur in Berlin, also im politischen Zentrum dieses Landes, sondern auch in Karlsruhe, ne, da wo das Bundesverfassungsgericht sitzt, um da auch ein Signal hinzusenden. Ne, und vielleicht hat sich auch das Bundesverfassungsgericht seit den 90ern, wie die Gesellschaft sich ja auch weiterentwickelt hat, vielleicht haben sich da die Meinung darüber dann auch weiterentwickelt. Man weiß es nicht, müsste man sehen. Aber vielleicht könnt ihr nochmal sagen, was für ein Bild aus eurer Sicht da die Bundesregierung abgibt oder was ihr euch erwartet von der Bundesregierung, weil es ist ja schon spannend, dass die Bundesregierung oder das Bundesfrauenministerium im Zuge dieser ExpertInnenkommission auch so eine Umfrage in Auftrag gegeben hat, ne? Und da haben 80% der Menschen in Deutschland gesagt, dass sie die Rechtswidrigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen falsch finden. Also 80%, ja.
Ja.
Ich habe nochmal nachgelesen dann, weil mich interessiert hat, wie schaut das eigentlich in den politischen Lagern aus, ja? Und auch nach Religionszugehörigkeit so. Und da habe ich gesehen, dass selbst bei UnionsanhängerInnen, also die Partei, die die Legalisierung ablehnt, dass selbst da 77,5% die Rechtswidrigkeit von Schwangerschaftsabbrüchen falsch finden. Ja?
Ja.
Und Religionszugehörigkeit, also da wurde auch nach Gruppen unterschieden. Und da kann man jetzt mal die Katholiken nehmen, weil das ja in Deutschland auch so Teil der großen Anti-Abtreibungs-Lobby ist. So. Und unter den Katholiken waren das immerhin noch 65%. Ja. Genau, und dann wird noch gefragt, noch eine feine Unterscheidung, also sollte Abtreibung nicht mehr im Strafgesetzbuch geregelt werden, also legalisiert werden, da haben dann 75% insgesamt zugestimmt, weswegen ihr ja auch sagt, irgendwie, wir sind die 75%, ist ja so ein Slogan eurer Kampagne. Also es gibt irgendwie gesellschaftlich eine große Mehrheit, aber die schlägt sich politisch überhaupt nicht nieder.
Ja.
Wie erklärt ihr euch das vielleicht? Und ja, vielleicht könnt ihr es auch mal so offensiv formulieren. Was erwartet ihr euch angesichts dieser großen Mehrheiten für eine Legalisierung da von der Bundesregierung? Und jetzt muss man natürlich Umfragen vielleicht dann auch immer noch mal mit Vorsicht genießen. Aber das sind ja schon überwältigende Ergebnisse. So.
Naja, du hast da jetzt auch schon die mit schönsten Teile dieser Studie gezeigt, weil auch das Unionsergebnis mit diesen knapp 80% ist auch mein absoluter Favorite da drin, zu merken, da wird auch eine vermeintliche gesellschaftliche Spaltung erzählt, die es so nicht gibt, die wir wunderbar in dieser Studie sehen, dass sie in dem Ausmaß nicht vorhanden ist und bei der es vermutlich, so ist unsere, sind unsere Gespräche mit Menschen, wenn wir auf der Straße sprechen, auch allein schon Irritationen rund um die Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen im Strafgesetzbuch gab innerhalb dieser Umfrage, weil allein darüber gar nicht flächendeckend Wissen besteht. Und was wir uns erhoffen oder was wir uns wünschen und vor allem, was wir fordern, ist eben vor allem erstmal den WissenschaftlerInnen zu folgen, die das geprüft haben. Also zu sagen, es gibt diese Ergebnisse, die sprechen dafür, dass die Lage von Abtreibungen in Deutschland, so wie sie gerade rechtlich geregelt ist, unhaltbar ist. Das sagt auch schon die WHO. Das sagt, sagen die internationalen Studien zum Thema, wer wo unter welchen Bedingungen Abtreibungen machen kann. Was wir immer sehr gerne als Beispiel nutzen, weil es einfach überwältigend ist, ist, dass Abtreibungen in Kanada seit 1988 grundsätzlich egal sind. Und die Zahlen zeigen, die Menschen haben 90%, wenn sie eine ungewollte Schwangerschaft haben und eine Abtreibung haben, sie innerhalb der ersten 12 Wochen dieser Schwangerschaft. Das heißt, es ist auch einfach ein Thema, was wahnsinnig viel aufgeladen wird und wahnsinnig viel Mythos reinkriegt, der gewollt ist,
weil es am Ende, surprise, surprise, patriarchale Strukturen und Patriarchat stützt. Und das heißt, wir fordern von der Bundesregierung, wie auch schon sehr viele Menschen vor uns, historisch und auch räumlich an vielen Orten der Welt, dieses Recht von Schwangeren oder potenziell Schwangeren, potenziell ungewollt Schwangeren umzusetzen. Und dass wir ehrlicherweise uns auch nicht so sicher sind, also wieso das jetzt nicht umgesetzt werden kann, außerhalb von, sie hoffen da mit anderen Leuten Allianzen zu schmieden und es bei uns auf sehr großes Unverständnis stößt, ist einer der Gründe, wieso wir jetzt sagen, okay, auf die Straße, weiter drüber reden, nicht locker lassen, weil wenn wir nicht da wären, und wir heißt nicht wir als Kampagne, sondern wir die Menschen, die darauf immer wieder aufmerksam machen, wir die Ärztinnen sind, die Abtreibungen machen, die darüber jetzt endlich auf ihren Websites informieren dürfen, seit der 219a 2022 gekippt wurde, sind ja Leute, die damit täglich sich beschäftigen, mit diesem großen Unrecht und dem großen Unrecht, was darin auch einfach ungewollt schwangeren Personen passiert. Und wieso das immer wieder unter den Teppich gekehrt werden kann, auch, surprise, Patriarchat, aber weiterhin unhaltbar.
Also natürlich wäre das das schönste Maximalergebnis, was ich mir vorstellen könnte, dass auch eine tatsächliche Reformierung von 218 stattfindet und 218 gestrichen wird. Aber meine Erwartung würde ich vielleicht sogar noch mal niedriger setzen. Ich erwarte eine echte Debatte, und die auf parlamentarischer Ebene geführt wird. Und dass nicht mal das zustande kommt, das finde ich wirklich in Teilen respektlos, also mir als Bürgerin gegenüber, weil es in dem Koalitionsvertrag steht, dass eine Forderung ist, die gesellschaftlich jetzt nicht komplett stillschweigend ist. Also es gibt ja durchaus eben eine relevante Menge an Menschen, die offensichtlich mit dem Status quo unzufrieden sind und die sich etwas anders wünschen. Und da spreche ich jetzt losgelöst von meiner juristischen Überzeugung, dass 218 gegen die Grundrechte der schwangeren Person verstößt. Also auch meiner Meinung nach juristisch notwendig ist, 218 zu streichen. Aber losgelöst davon würde ich mir wünschen, dass PolitikerInnen ihren Job sehr einfach ernster nehmen. Und das fühlt sich gerade für mich nicht so an, als wäre das der Fall. Und das finde ich sehr bedenklich, weil meine Begründung, unabhängig von patriarchalen Strukturen, wäre auch, dass die Reform von 218 einfach extrem anstrengend ist. Weil man an unterschiedlichen Punkten drehen müsste, man sich mit der Kirche auseinandersetzen müsste und man eben auch mit einem Verfahren vom Bundesverfassungsgericht rechnen müsste. Also da sind einfach, das ist jetzt keine kleine Reform. Es kostet Arbeit und Kraft und man muss da was investieren. Aber das ist der Job, für den diese Menschen gewählt wurde. Und das finde ich sehr bedenklich.
Ja, danke euch. Wir wollen gleich über die Kampagne nochmal sprechen. Da ist ja gerade Halbzeit und Höhepunkt im Dezember. Auch darüber, wie Leute, die uns hier zuhören, sich da auch einschalten können, wenn sie es nicht ohnehin schon tun, wovon ich auch gehe, dass das ein paar ZuhörerInnen da schon dabei sind. Dann auch über eure Forderungen und dann auch noch über die laute Minderheit der AbtreibungsgegnerInnen und deren Argumente. Da geht es ja viel um so den Lebensschutz, den Schutz ungeborenen Lebens und mit was für Argumenten wird da eigentlich hantiert? Wo sind das vielleicht auch Mythen und Fehlschlüsse, denen man ja vielleicht dann in der Debatte auch was entgegenhalten können muss? Und da könnt ihr dann vielleicht unseren Zuhörenden so ein bisschen Argumentationsfutter geben. Worauf ich jetzt noch mal kurz zuvor blicken würde, ist noch mal den Status quo und wie die bestehende Gesetzeslage eigentlich dazu führt, ja, dass ungewollt Schwangere nicht sicher und auch nicht qualitativ gut und unter Umständen vielleicht auch gar nicht abtreiben können. Also was die Folgen dieser Kriminalisierung sind, weil es fiel jetzt vorhin schon mal der Satz, dass da so oft so zum Beispiel bei der FDP irgendwie das Argument ist, man kann ja abtreiben in Deutschland, wir haben ja einen Kompromiss. Und das heißt dann ja so ein bisschen, da gibt's ja eigentlich gar keine Dringlichkeit, weil die Leute können ja, ne?
Ja.
Und mir scheint aber, dass wir sehen ja irgendwie eine hanebüchende und miserable Versorgungslage. Also es gibt viel zu wenige ÄrztInnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Ich habe jetzt gesehen im Zuge eurer Kampagne, dass das vor allem in ländlichen und katholisch geprägten Gegenden der Fall ist, ja. Was jetzt vielleicht auch nicht verwunderlich ist, ja. Also könnt ihr vielleicht mal verdeutlichen, wie diese Kriminalisierung und Stigmatisierung, der Begriff ist ja auch schon gefallen, ja, also wie das vielleicht auch am Ende dann tatsächlich zu einer wirklich materiell schlechteren Versorgungssituation führt, ja. Und inwiefern man da zuversichtlich sein kann, und da brauchst du natürlich noch andere Maßnahmen wie Fortbildung für ÄrztInnen und so weiter etc. pp., aber inwiefern man zuversichtlich sein kann, dass jetzt so eine Entkriminalisierung dann auch eben eine Entstigmatisierung nach sich ziehen würde, die dazu führen würde, dass auch die Versorgungslage sich verbessert. So.
Ja, also was da auch nochmal ganz spannend ist, dass eben auch jetzt im Frühjahr die Studie rauskam, die ELSA-Studie, also Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer wurden darin untersucht, in der ersten großen Studie so in Deutschland, die es dazu gab. Und veröffentlicht 2024. Ungewollt Schwangere gab es definitiv schon länger. Genau, und diese Studie zeigt eben nochmal ganz stark, dass es natürlich die doppelte und vielleicht auch noch die vielfachere Stigmatisierung gibt. Und zwar, dass die sowohl die Betroffenen, die gerade ungewollt schwanger sind, als auch das medizinische, ärztliche Personal, als ja auch die Beratungsstellen schon allein trifft. Die Situation ist eben je nachdem, wo man ist, besser oder schlechter. Und das ist auch bei anderen Themen so, aber bei Abtreibung natürlich besonders schwierig, weil es ja so einen starken zeitlichen Faktor hat. Also wenn wir über diese 12 Wochen sprechen, in denen in Deutschland aktuell unter Bedingung, Beratung, Wartezeit dann eben straffrei abgetrieben werden darf, dann haben wir es natürlich mit einem geringen Zeitfenster zu tun, weil die Leute ja nicht an Tag 1 wissen, dass sie schwanger sind.
Voll, ich glaube, das muss man betonen, ne? Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die denken so, 3 Monate ist doch genug Zeit.
Genau. Also ich habe eine Freundin, die meinte, ich bin so gut organisiert, aber diese 3 Monate waren zu kurz. Und sie waren nicht zu kurz im Sinne von, sie hat das nicht mehr geschafft, sondern sie waren zu kurz im Sinne von, die haben sie wahnsinnig unter Druck gesetzt und eine zeitliche Dringlichkeit in die Situation gebracht, die dem auch ein bisschen die Ruhe nimmt, die es vielleicht sonst haben könnte, je nachdem, wie man sich selber darin fühlt. Und wenn wir uns die Situation eben angucken bundesweit, dann ist das so, dass in Berlin und Hamburg zum Beispiel die Situation ganz schön ist. Großstädte, in denen sowohl Beratungsstellen da sind, als auch eben ärztliches Personal und das auf dem Land teilweise sehr anders aussieht. Und es gibt da immer so einen Fall aus Bayern, wo so ein Arzt dann noch bis fast 80 gearbeitet hat, weil ihm halt niemand nachgefolgt ist. Und ich habe nochmal was von Alicia Bayer, die ja Doctors for Choice gegründet hat hier in Deutschland, gelesen, die auch meinte, so die bis 40-jährigen Ärztinnen machen nicht unbedingt gerade Abtreibungen. Und es gibt eine junge Generation von Leuten, die nachkommen, die sehr engagiert sind, die zum Beispiel bei Students for Choice, Medical Students for Choice, sich schon während ihres Studiums fortbilden und auch tatsächlich Lust haben, das als Teil ihrer Versorgungsleistungen irgendwann als Ärztin einbringen zu können, weil sie wissen um die Not der Menschen und sie wollen da gerne helfen. Das ist ein sehr praktischer, hilfreicher Eingriff, wenn Ärztinnen den durchführen können. Und Eingriff ist da vielleicht auch schon das falsche Wort, weil es zum einen um den Eingriff gehen kann, im Falle so einer Absaugemethode oder eines chirurgischen Eingriffs, aber eben auch ja der medikamentöse Abbruch möglich ist bis zur 9. Schwangerschaftswoche. Und was wir sehen, ist, dass sowohl die Ärztinnen Stigmatisierung erfahren, als auch die Personen, die dann schwanger sind oder das nicht sein wollen. Und das ist vor allem auf der psychischen Ebene dann eben auch ziemlich anstrengend. Und neben der Tatsache, dass jetzt vielleicht, Valentina, kannst du da auch noch mal mehr zu sagen, aber gerade, dass die Gehsteigbelästigung auch verboten wurde, so dass zum Beispiel in München sehr gerne AbtreibungsgegnerInnen vor Kliniken, man möchte fast sagen, kampieren, um da ihr göttliches Wesen zu treiben oder wie auch immer und Menschen abzubringen. Genau. Also so ist es all in all überhaupt nicht zufriedenstellend, weil es eine ganz unverlässliche Versorgungslage ist, bei der Menschen eben sich dann im Falle dieser für sie schwierigen Situation, schwierig, weil sie müssen sich drum kümmern und nicht schwierig, weil sie wissen nicht, ob sie abtreiben wollen, plötzlich ausgeliefert sehen und erstmal gucken müssen, ob sie sich frei nehmen können für die Abtreibung, wie lange sie da hinfahren müssen, wo sie das Gespräch kriegen. Das ist einfach organisatorisch großer Aufwand und der ist überhaupt nicht zu unterschätzen und der müsste so nicht sein. Und der könnte zum Beispiel anders sein, indem Abtreibungen flächendeckend an Kliniken gemacht werden. Das werden sie meistens, nein, das werden sie nicht in kirchlichen Kliniken, die ja auch staatlich gefördert sind. Und das heißt für bestimmte Regionen, dass allein dadurch, wenn die Kliniken es aus Gewissensfrage in Anführungsstrichen nicht machen, dann ist der Ort schon mal weg. So. Und das ist einfach eine prekäre Lage, die nicht so sein müsste.
Es gibt jetzt ganz viele Punkte, an die ich einsteigen könnte. Ich werde einfach mal ein bisschen erzählen und dann stopp mich, wenn es zu viel wird, ja?
Ja, kein Problem.
Also vielleicht erstmal vorweg eine Sache, die jetzt heute noch gar nicht gesagt wurde. Es gibt keine Evidenz dafür, dass Strafrecht etwas daran ändert, ob schwangere Personen abtreiben oder nicht. Also es gibt keinen Zusammenhang zwischen einer Kriminalisierung und einer Verringerung der Abtreibungsrate. Das ist ein Mythos, der irgendwie nachvollziehbar ist, aber es gibt keine Evidenz dafür, dass das tatsächlich irgendwelchen Ausschlag hat. Das Einzige, was nachgewiesen ist, ist, dass die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen dazu führt, dass schwangere Personen unsichere Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Also im Zweifel eben selbst Schwangerschaftsabbrüche durchführen oder zu ÄrztInnen gehen, die vielleicht schlechtere medizinische Versorgung anbieten können, weil das eben unter anderen Bedingungen gemacht werden muss. Also es gibt da keinen Zusammenhang. Und auch in Deutschland, die Zahlen, die wir haben, sind nicht akkurat, weil ganz viele niederländische ÄrztInnen berichten, dass Schwangerschaftsabbrüche auch von deutschen Personen natürlich nach der 12. Woche durchgeführt werden. Die gehen halt in die Niederlande. Wir haben auch keine aktuellen Zahlen, wie viele Schwangerschaftsabbrüche tatsächlich durchgeführt werden, weil wir eben diese strenge Regel mit der 12. Woche haben und Frauen und schwangere Personen im Zweifel dann eben einfach über die Grenze gehen. Also dieses Gefühl von, wir können den Wunsch, einen Schwangerschaftsabbruch durchzuführen, mit dem Strafrecht regeln, das ist schon ein Mythos. Ja. Und jetzt vielleicht noch ein paar Ausführungen zu den Folgen der Kriminalisierung. Einmal die Kosten. Aufgrund der Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsabbruchs müssen schwangere Personen die Kosten des Schwangerschaftsabbruchs selbst tragen. Es wird also keine Krankenkassenleistung in der Regel. Es gibt Sonderausnahmen, das ist dann aber auch keine Krankenkassenleistung, aber Menschen, die circa unter 1250 Euro verdienen, können sich die Kosten erstatten lassen. Das ist aber auch bürokratischer Aufwand. Und du musst eben nachweisen, dass du zu wenig Geld verdienst. Das ist so eine Bedürftigkeitsregelung. Und erst dann werden die Kosten übernommen. Das wissen ganz, ganz viele Leute nicht, dass du ungefähr 350 bis 600 Euro, je nachdem, für deinen Schwangerschaftsabbruch zahlen musst. Sonst musst du gucken, wie du zurechtkommst. Das ergibt sich aus der Rechtswidrigkeit. Was sich daraus auch ergibt, und das führt auch dazu, dass immer weniger Ärzte den Schwangerschaftsabbruch anbieten wollen, ist, dass wir einen Sondervertriebsweg haben für Medikamente zum Schwangerschaftsabbruch. Das heißt, es gibt besondere Regeln, wie ich an Medikamente komme, die für den Schwangerschaftsabbruch notwendig sind. Und das müssen wir uns mal vorstellen. Ich kann, wie gesagt, keinen Schwangerschaftsabbruch ohne Ärztin, ohne Arzt durchführen. Die Ärztinnen werden aber durch staatliche Mittel, wird es ihnen erschwert, Schwangerschaftsabbrüche auch dann durchführen zu können. Das führt zu einem Ungleichgewicht und führt natürlich zu einer Verschlechterung der Versorgungslage.
Weil dann irgendwie Ärztinnen sagen, okay, das möchte ich nicht, zu viel Aufwand.
Genau, so, ja. Zu viel Aufwand. Genau. Es wird auch, ich habe mich mal länger mit einer Ärztin darüber unterhalten, dass es auch kostentechnisch, es ist schwierig, das abzurechnen. Also ich kenne mich da nicht im Detail mit aus, aber es gibt einfach Hürden, die Leistung des Schwangerschaftsabbruchs unattraktiv machen. Und dadurch wird die Frage, biete ich einen Schwangerschaftsabbruch an, ja oder nein, zu einem politischen Akt. Und wir sind politische Menschen, aber nicht jede Person, die Arzt, Ärztin wird, ist einer. Und es müssen die auch nicht sein. Ja, das ist nicht mein Anspruch an meinen Arzt, meine Ärztin, sondern die medizinische Leistung. Und hier entsteht dann einfach ein Ungleichgewicht. Und was für mich dann immer wieder auch aus juristischer Perspektive so komplett absurd ist, dass das Bundesverfassungsgericht 1993 vorgeschrieben hat, dass es eine gute Versorgungslage gibt und dass das Teil dieses Schutzkonzept fürs ungeborene Leben, das das Bundesverfassungsgericht 93 aufmacht, auch schon 75 aufgemacht hat und 93 wiederholt, das Teil dessen ist, dass es eine Versorgung zu Schwangerschaftsabbrüchen gibt. Weil auch das Bundesverfassungsgericht 1993 wusste, wenn es keine Abbrüche gibt, die legal durchgeführt werden oder die irgendwie durchgeführt werden können, gehen Frauen in den Untergrund. Und das wollen wir nicht, deswegen brauchen wir eine gute Versorgungslage. Das heißt, wir widersprechen mit unserer Versorgungslage sogar den Grundzügen des Urteils, auf das wir uns ständig berufen. Und das ist für mich aus juristischer Perspektive einfach dann nicht mehr so ganz so in Zusammenhang zu stellen. Mhm. Was ich aber auch trotzdem noch betonen möchte, ist, eine Streichung von 218 führt nicht auf einmal so mit einem Zauberstab dazu, dass die stigmatisierende Wirkung der Aussage, ich habe einen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt, wegfällt. Es entfällt natürlich durch ich habe keine staatliche Legitimation mehr für meine stigmatisierende Wertung vielleicht. Trotzdem ist das in unseren Köpfen natürlich in einer Art und Weise verankert, weil wir in einer patriarchalen Gesellschaft groß geworden sind und das halt Teil dessen ist. Das heißt, wir müssen auch trotzdem weiterhin dagegen arbeiten und klar machen, dass Schwangerschaftsabbrüche Teil von medizinischer Grundversorgung ist. Mein Beispiel ist da immer Italien. In Italien ist der Schwangerschaftsabbruch nicht kriminalisiert, sehr katholisches Land, trotzdem extrem stigmatisiert mit einer extrem schlechten Versorgungslage. Das heißt, es geht nicht automatisch einher, aber es ist notwendige Bedingung für den Abbau der Stigmatisierung, dass ein 218 nicht mehr existiert.
Wie sagt man in der Wissenschaft, notwendige Bedingungen, aber nicht hinreichende?
Ja.
Muss ich dann gesellschaftlich natürlich parallel auch was tun, aber natürlich ist der Kampf gegen diesen Paragraphen auch schon Teil dessen. Ja, vielen Dank euch beiden. Das sind alles gute Gründe, eben Schwangerschaftsabbrüche zu entkriminalisieren. Deswegen können wir vielleicht mal auf eure konkreten Forderungen schauen. Das ist zum einen eben ersatzlose Streichung von 218 aus dem Strafgesetzbuch. Dann die Ausweitung der Fristenregelung, also in welchem Zeitraum darf man einen Schwangerschaftsabbruch durchführen. Da sind es ja gegenwärtig diese 12 Wochen. Ihr und auch dieses Bündnis, von dem du, Valentina, schon gesprochen hast, die einen konkreten Gesetzesentwurf vorgelegt haben, wollt da 22 Wochen. Dann auch die Abschaffung der Beratungspflicht. Das könnt ihr vielleicht auch sagen, warum ihr das für notwendig erachtet. Und last but not least auch die Kostenübernahme. Ne? Über die hast du jetzt, Valentina, auch schon so ein bisschen gesprochen. Also Leonie, vielleicht sag mal was zu euren zentralen Forderungen, die ja auch beschreiben, was ihr mit Legalisierung meint.
Genau, den 218 gestrichen, das haben wir, glaube ich, verstanden. Was nochmal dann ja vielleicht neuer ist, ist eben diese Geschichte mit der aktuellen Pflichtberatung, die wir gerne loswerden möchten. Genau, die Pflichtberatung sieht aktuell so aus, dass Menschen in eine dafür zugelassene Beratungsstelle gehen und ein Gespräch führen und einen Beratungsschein kriegen, der ihnen diese Beratung attestiert, dass sie die gemacht haben. Sie danach 3 Tage Bedenkzeit, das funktioniert mit und vor allem mit Anführungsstrichen, und danach eben diesen Abbruch, diese Abtreibung haben dürfen. Mhm. Das ist der aktuelle Status quo. Wir sehen, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist für die ungewollt Schwangeren, dass sie dahin müssen, weil sie da nicht hin müssten, wenn sie sich sehr sicher sind, dass sie diese Abtreibung wollen. Und diese Zwangsberatung da natürlich eine zeitliche Hürde ist, weil die nochmal diese in der aktuellen 12-Wochen-Frist diese Zeitlichkeit nochmal geringer macht, in dem Zeitraum eben, in dem die Abtreibung stattfinden kann. Und B, sich das ganz komisch anfühlt, dass man sich da bei irgendwelchen Leuten potenziell ausbreiten muss und denen sagen, wieso man jetzt nicht schwanger sein möchte, obwohl man es ist. Und das finden wir einen unhaltbaren Zustand. Das hören wir auch von den KollegInnen aus den Beratungsstellen, dass die sehr gerne Zeit hätten für andere Arbeit. Andere Arbeit kann heißen Beratung für Menschen, die Beratung wollen zu ihrer Schwangerschaft, ob gewollt oder ungewollt, oder auch ganz andere Arbeit, weil das sind auch im größeren Sinne Schwangerschaftsberatungsstellen, die dann ganz viel Zeit hätten an Stellen für Arbeit, die sie selber auch ganz wichtig fänden. Das heißt, wir finden das einen weiteren entmündigenden Moment im Weg zum Abbruch, zur Abtreibung, dass diese Pflichtberatung aktuell Teil ist, genau wie die Wartezeit, Bedenkzeit, die danach kommt, die ja eben auch nochmal sagt, okay, Sie dürften den jetzt haben, diesen Abbruch, aber sind Sie sich denn wirklich sicher? Und vielleicht haben Sie auch einfach nur ein bisschen wenig geschlafen und sind aufgewühlt und 3 Tage später sieht es anders aus. Das ist genau so ein unhaltbarer Zustand, den wir gerne gestrichen sehen möchten und was wir fordern. Das dazu, und über die Kostenübernahme hatte Valentina jetzt ja auch schon gerade gesprochen, zu sagen, aktuell ist das in den allermeisten Fällen eine Selbstzahlerinnenleistung. Was absurd ist, da es eine medizinische Grundversorgung darstellt, die aber eben aktuell im Strafgesetzbuch geregelt wird. Und dadurch wird dieser Leistung eben das medizinische Grundversorgungssein abgesprochen.
Voll, also ich könnte mir schon so Fälle vorstellen, ne? Also man spricht ja dann immer so von der berühmt-berüchtigten Waschmaschine, die sich Leute in Armut oder mit geringem Einkommen nicht leisten können, und 650 Tacken für eine Waschmaschine, das sind dann 650 Tacken für einen Schwangerschaftsabbruch, und dann kann man sich so eine medizinische Grundleistung oder die eine sein sollte nicht leisten.
Ja, und
so, ich glaube, das muss man sich schon vergegenwärtigen, so was das bedeutet, so dass da die Kosten nicht übernommen werden.
Total, und auch zu sagen, in was für Lebenslagen, also, und die sind ja unterschiedlichst, das sagen die Studien ja auch, es sind ja nicht die Teenager-Schwangeren, die nicht schwanger sein wollen, es sind die Leute, die mitten im Leben stehen und kein Kind haben wollen, es sind die Leute, die schon Kinder haben, die abtreiben. Also da gibt's ja verschiedenste Szenarien, die alle gar nicht so total wild sind, sondern sehr alltäglich für viele von uns und für viele um uns herum. Und gleichzeitig zu sagen, dafür, dass das eben eine Leistung im Bereich der Gesundheit ist, dass man die selber zahlen muss, ist ein Unding. Und es ist eben auch eine dringende Leistung. Es ist nicht die Zahnreinigung, die man dann im nächsten Jahr macht oder was auch immer, sondern es ist was mit einer zeitlichen Dringlichkeit, die eben gerade, die man jetzt in dem Moment braucht. Und ich glaube, wo du gerade nochmal die Prekarität von Menschen angesprochen hast, mit dem Kostenübernahme für alle meinen wir tatsächlich auch die Kostenübernahme für Menschen, die aktuell nicht krankenversichert sind, weil uns wichtig ist zu sagen, das ist eine Notfallleistung auf eine Art, eben auch im Kontext dieser zeitlichen Dringlichkeit und der Unaufschiebbarkeit. Und darin finden wir, ist das was allen zusteht.
Ich würde vielleicht aus juristischer Perspektive nochmal auf die Entkriminalisierung eingehen. Ich habe auch mit dem Deutschen Juristinnenbund gemeinsam, haben wir ein Policy Paper erarbeitet, das kam Ende 2022 schon raus, wo wir uns für die Entkriminalisierung ausgesprochen haben. Der Deutsche Juristinnenbund, ganz kurz, ist ein frauenpolitischer Verband, den es schon seit über 75 Jahren gibt und der sich aber tatsächlich noch nie auf eine Position zur Entkriminalisierung einigen konnte. Und das ist 2022 war das dann das erste Mal, dass wir da eine Position zu rausgebracht haben, was auch sieht, oder woran man auch sieht, dass die Frage der Entkriminalisierung und wie Feministinnen dazu stehen, auch gar nicht so eindeutig ist, wie das vielleicht heute aus unserer Perspektive scheint, weil wir ja schon sehr einer Meinung sind. Aber da gab es auch schon innerhalb von feministischen Bewegungen Kämpfe und offene Fragen. Und dann haben wir eben Ende 2022 nach einem langen Prozess ein Policy Paper zur Entkriminalisierung herausgegeben und diese eben gefordert. Und unsere große Frage war, wie wägen wir am Ende die Grundrechte der schwangeren Person mit dem Grundrecht oder mit dem Schutz des ungeborenen Lebens ab? Weil da das Bundesverfassungsgericht eben zu dem Ergebnis kommt, der Schutz des ungeborenen Lebens verlangt die Kriminalisierung. Und ist das denn heute noch zeitgemäß? Das hattest du ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Und zeitgemäß klingt so, als würde Jura so Trends durchmachen, aber das meine ich damit gar nicht, sondern es gibt einfach neue Rechtsentwicklungen, die sich in den letzten 30 Jahren vollzogen haben. Das Urteil ist, wie gesagt, von 93 vom Bundesverfassungsgericht und beispielsweise wurde 1994 auf der Kairo-Konferenz eben das Konzept von reproduktiven Rechten sozusagen entwickelt. Und in den letzten 30 Jahren haben sich innerhalb dessen einfach ganz viele so menschenrechtliche Strömungen gebildet, die natürlich auch aufgrund der Konstitution unserer Verfassung in das deutsche Recht sozusagen überschwappen. Und dadurch gibt es neue Rechtsansätze oder neue Interpretationsansätze auch für unsere deutschen Grundrechte. Oder auch das Bundesverfassungsgericht selbst hat in den letzten Jahren das Selbstbestimmungsrecht der individuellen Person in der Verfassungsrechtsprechung deutlich gestärkt, als das noch 1993 der Fall war. Also es gab eine Aufwertung der individuellen Rechtsposition im Kontext der schwangeren Person. Und das muss eben mit dem Schutz des ungeborenen Lebens abgewogen werden. Und da kommt jetzt nochmal mein Credo von vorhin. Es gibt eben keine Evidenz dafür, dass Strafrecht auch noch dem Schutz des ungeborenen Lebens tatsächlich dienen würde. Und wir als Juristinnen wägen immer so ab, dass man schaut, dient denn das Gesetz, das ich erlassen will, tatsächlich dem Ziel, das ich verfolge? Und hier kann man das eben schon in Frage stellen, ob das Strafrecht dem Schutz des ungeborenen Lebens tatsächlich dient. Aber zumindest im letzten Schritt in der tatsächlichen Abwägung, so nennen wir das, kommen wir als Deutscher Juristinnenbund eben auch juristisch zu der Überzeugung, dass die Grundrechte der Schwangeren zumindest bis zur Lebensfähigkeit des ungeborenen Lebens oder des Fötus einen Vorrang genießen muss, weil eben die zwangsweise Aussetzung einer Schwangerschaft ein immenser Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist. Weil wir reden immer über Selbstbestimmung, aber es geht um den Körper. Es ist ein Eingriff, ein zwangsweiser Eingriff in meinen Körper. Das ist nicht nur einfach so ein Recht, was nice to have in Anführungszeichen ist, sondern es geht um meine körperliche Integrität und Unversehrtheit. Und die ist eben genauso geschützt von der schwangeren Person wie auch vom ungeborenen Leben. Und dass hier die Abwägung, wie sie 1993 durchgeführt wurde, sehr einseitig verläuft. Und dass wir mit anderen, indem man die Weichen so ein bisschen anders stellt, zu einem anderen Ergebnis kommen kann. Und der Schutz des ungeborenen Lebens, der durchaus eben ein verfassungsrechtliches Gut ist, das möchte ich gar nicht in Frage stellen, der kann aber unserer Meinung nach viel besser über gleichstellungspolitische Maßnahmen gewährt werden. Denn man muss sich mit der Frage auseinandersetzen, und das macht die ELSA-Studie, warum treiben schwangere Personen ab? Was sind die Gründe? Und das ist eben ganz häufig Gründe wie, ich erfahre Gewalt in meiner Beziehung und möchte kein Kind mit dieser Person oder nicht noch ein Kind mit dieser Person. Oder ich weiß nicht, ob ich in meinen Job zurückkomme, wenn ich jetzt ein Kind bekomme. Oder ich weiß nicht, wie ich dieses Kind versorgen soll, weil ich jetzt schon an der Armutsgrenze lebe. Das sind nicht alle Gründe, aber das sind wenige Gründe, auf die der Staat durch gleichstellungspolitische Maßnahmen Einfluss nehmen könnte, indem man zum Beispiel geschlechtsspezifische Gewalt bekämpft, bessere Kita-Plätze schafft oder dafür sorgt, dass die Wiedereingliederung nach einer Schwangerschaft für Frauen und schwangere Personen leichter ist. Also es gibt Ansatzpunkte, die aber, und das vielleicht der Rückbezug zu vorhin, sehr kompliziert sind und nicht einfach so leicht, ich schreibe was im StGB fest und dann sind alle meine Probleme weg, sondern ich muss mir tatsächlich ein Konzept überlegen und das auch wieder zur Wechselseitigkeit von reproduktiven Rechten, reproduktive Rechte dann auch ernst nehmen im Sinne von Personen und Familien die Chance geben, die Kinder bekommen wollen, diese dann auch zu bekommen. Weil ich mir dann eben aufgrund von sekundären Gründen ich mich gegen die Schwangerschaft entscheide und nicht, weil ich vielleicht das Kind nicht möchte, sondern weil ich es mir im Zweifel nicht leisten kann.
Ja, ihr Lieben, ich möchte die kurze Pause hier nutzen für einen klitzekleinen Dissens-Werbeblock, denn dieser Podcast hier, der brauchte dringend euren Support. Nur mit einer großen Anzahl an Fördermitgliedern kann ich kostenlos, werbefrei und unabhängig für alle da draußen senden. Es sind gerade mehr als 1300 Leute, die monatlich mit einer Spende Dissens am Laufen halten. Das klingt viel, aber es fallen ja auch immer wieder Fördermitglieder raus, ne, weil sie zum Beispiel kündigen. Deshalb braucht es immer noch ein paar Leute mehr, um die Zukunft von Dissens zu sichern. Wenn dir also dieser Podcast gefällt und du noch nicht dabei bist und du es dir auch gerade leisten kannst, ja, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Du finanzierst damit meine Arbeit am Podcast und mittlerweile auch die Arbeit der Was-Tun-Crew um Inken und Valentin. Und nicht nur das, als Fördermitglied winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungen. Was es dieses Mal zu gewinnen gibt, das erfährst du in den Shownotes und da gibt's natürlich auch alle Infos dazu, wie du Dissens supporten kannst. Jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Juristin Valentina Chiofalo und Leonie Weber von der Kampagne Abtreibung legalisieren jetzt.
Ja, super. Danke dir. Ist auch gleich so ein bisschen Futter, was Leute dann anderen entgegenhalten können, die dann immer mit diesem Schutz des ungeborenen Lebens um die Ecke kommen. Wir wollen auch gleich noch über die AbtreibungsgegnerInnen sprechen, diese laute Minderheit. Aber da kann man ja schon mal sagen, jo, dann schaff doch schon mal für all die Leute, die sich eben aus den Gründen, die du genannt hast, ne, weil sie sich zum Beispiel nicht leisten können, weil sie in der gewaltvollen Beziehung sind, dann tut doch mal was. Liebe katholische Kirche, liebe Union. Aber noch einmal kurz zu dieser Fristenregelung, bevor wir dann tatsächlich zu diesen AbtreibungsgegnerInnen und deren Argumenten kommen. Jetzt gilt ja gerade diese 12-Wochen-Frist. Ihr habt ja so die Idee, glaube ich, von der 22. Schwangerschaftswoche. Und dieses Bündnis, über das wir schon gesprochen haben, von 26 Verbänden sind es, glaube ich, die diesen Gesetzeswurf vorgelegt haben. Da ist das auch 22. Schwangerschaftswoche. Jetzt hat natürlich diese ExpertInnen-Kommission, hat meines Wissens nach ja diese 12 Wochen vorgeschlagen für eine Legalisierung. Sag doch vielleicht nochmal, wahrscheinlich ist das am Ende dann immer noch gut, wenn wir bei diesen 12 Wochen aber legal landen würden, ne? Aber warum sind aus eurer Sicht diese Verlängerung dieser Frist auch wichtig? So, vielleicht könnt ihr dazu nochmal kurz was sagen. Und Leonie, du hast das ja vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet, ne, mit dem Druck, den das ausüben kann in der Kürze der Zeit. Aber vielleicht können wir diesen Punkt hier nochmal mit Blick auf eure Forderungen nochmal explizit machen.
Ja, ich würde tatsächlich gerne nochmal auf mein Lieblingsbeispiel Kanada zurückkommen, weil ich das und weil wir das auch als Kampagne so treffend finden. Wir gehen total mit, dass es rund um die 22., 23., 24. Schwangerschaftswoche diesen Punkt gibt, wo der Fötus extrauterin leben kann unter massiven medizinischen Hilfsmitteln und extremem medizinischem Personalapparat, der dann da sich ins Zeug legt für diese sehr, sehr kleinen und frühen Frühchen. Das ist möglich und das ist ein springender Punkt, wenn wir uns eine Schwangerschaft angucken. Gleichzeitig geht es gerade, wenn wir eben um Fristen im Kontext von Abtreibung sprechen, wahnsinnig viel um Bilder, die erzeugt werden von den ungewollt schwangeren Personen. Und deswegen ist das Bild, das Beispiel aus Kanada so spannend und so entlarvend, was unsere Bilder angeht, rund um Abtreibung, weil es zeigt eben, dass in Kanada haben wir jetzt schönerweise auch schon so einen Zeitraum, über den man schön so forschungstechnisch sprechen kann, weil seit 88, das ist ja auch echt schon ein bisschen Zeit, die da vergangen ist, eben zeigt, dass diese grundsätzliche Legalisierung ohne jegliche Frist in Kanada, das können wir uns hier kaum vorstellen, eben zeigt, dass die Menschen früh abtreiben, weil die Menschen sich nicht in der 22. Schwangerschaftswoche oder in der 28. Woche oder, schöne Grüße gehen raus an Donald Trump, kurz vor Geburt oder noch danach überlegen, abtreiben zu wollen.
Wenn das Baby schon so durch die Bauchdecke drückt oder kickt.
Genau. Also wenn jemand nicht schwanger sein möchte, dann möchte die Person das ja möglichst sofort nicht mehr sein. Und zwar, weil eine Schwangerschaft ja verschiedenste körperliche Faktoren mit sich bringt, die auch daran erinnern, dass sie eine Schwangerschaft in sich trägt, diese Person. Und das ist eben dann ja nicht der Wunsch dieser Person, dass aus diesem erstmal dieser befruchteten Eizelle ein Kind überhaupt wird. Und das heißt, dass wir uns als Bündnis tatsächlich dieser Fristenfrage in dem Wissen, dass sie uns natürlich gestellt werden würde, immer mit diesem Beispiel begegnen, um zu zeigen, es ist eine wahnsinnige Stigmatisierung von ungewollt Schwangeren, davon auszugehen, dass es so dringend eine Frist bräuchte, weil sonst würde es ja irgendwie alles total Bambule sein. Und das ist de facto einfach nicht so, das zeigen die Zahlen. Und gleichzeitig sind total erfreut über diesen zivilgesellschaftlichen Gesetzesentwurf, der eben diese 22 Wochen drin hat, weil es eben ja nochmal die Diskrepanz aufmacht zwischen dem aktuellen, in Anführungsstrichen, großzügigen Angebot, was SPD und Grüne da jetzt machen würden, also diesen 12 Wochen in Anlehnung an die Expertinnenkommission und eben aber dem internationalen Vergleich, den Zahlen aus den Niederlanden und wie auch immer, die zeigen, der Großteil der Abtreibungen findet dann statt, wann sie stattfinden können, möglichst früh. Und alles, was außerhalb dessen stattfindet, ist auch für die ungewollt schwangere Person ein deutlich größerer Eingriff, sowohl in die Emotionen, in den Emotionshaushalt, weil lange schwanger sein müssen und wachsenden Bauch und wie auch immer, das ist alles nicht gewollt in dem Punkt, als auch ja von der medizinischen Perspektive. Genau. Valentina, vielleicht hast du was zu ergänzen.
Ja, also zum einen die stigmatisierende Wirkung dieser immer wieder so Hervorholung der Spätabbrüche ist in der Debatte natürlich total virulent. Also das wird immer wieder erzeugt und das sehe ich auch. Aus juristischer Perspektive muss ich das so ein bisschen einfangen, weil wir müssen uns mit den Fällen am Rand befassen, um zu gucken, was die Konsequenzen von einer Regelung ist. Also das ist so ein bisschen, muss ich das so ein bisschen differenzieren. Aber also deswegen als Juristin muss ich mich damit auseinandersetzen, was denn wäre, wenn jemand in der 30. Woche sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet. Genau, und dann aber eben mit diesem Ganzen drumherum, was eben gesagt wurde, es wird, also die Evidenz spricht dafür, dass Frauen sehr viel früher abtreiben. Und wenn ich das nicht tue, dann wahrscheinlich aufgrund von sehr gravierenden Faktoren, die dann wahrscheinlich schon in eine medizinische Indikation reinreichen würden. Also wenn ich zum Beispiel eben ungewollt schwanger bin und es nicht schaffe, in den ersten 22 Wochen abzutreiben, vielleicht aufgrund einer klinischen Depression, das könnte man sich ja vorstellen, dann habe ich trotzdem den Zugang abzutreiben, auch nach der jetzigen Rechtslage. Also es ist ja nicht so, als könnte man hier in Deutschland nicht nach der 12. Woche abtreiben, eben über die medizinische Indikation, die teilweise eben auch solche Belange mit einbezieht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass es aufgrund der Grundrechte der Schwangeren trotzdem nicht geboten wäre, auch nach der Lebensfähigkeit aufs Strafrecht zurückzugreifen, eben aufgrund der stigmatisierenden Wirkung, dass man dann eben die ÄrztInnen an der Durchführung des Abbruchs hindern kann durch Recht. Das steht uns offen. Aber ich glaube, verfassungsrechtlich ist es nicht, gibt es da für mich zumindest keinen Weg aufs Strafrecht für die Schwangere persönlich zurückzugreifen. Einfach aufgrund der immensen Bedeutung der eigenen körperlichen Integrität, dass eben der Staat mich immer sonst zwangsweise mit Strafrecht dazu verpflichtet, meinen Körper herzugeben für eine Schwangerschaft. Weil auch nach der Lebensfähigkeit, nach der 22. Woche, wenn ich mich in der 23. Woche dafür entscheide, heißt es ja nicht, dass das der Embryo, der Fötus dann rausgenommen wird, sondern ich muss ja dann trotzdem bis zum Ende der Schwangerschaft schwanger bleiben. Also es gibt ja da auch eine Zwangskomponente, die dann hingenommen werden muss im Zweifel. Aber genau, hier würde ich so ein bisschen abwägen. Und Kanada, genau, hat die gleichen prozentualen Ergebnisse des Abbruchs ab nach der 22. Woche wie Deutschland. Also da gibt es keine Unterschiede. Das hat ungefähr 0,3% und das deckt sich mit unserer medizinischen Indikation ab nach der 22. Woche. Also da die Vorstellung, dass es so viele ÄrztInnen gibt, die auch in Kanada oder in anderen Ländern Lust haben, einen Schwangerschaftsabbruch von einem Fötus, der gesund ist, bei einer Person, die gesund ist, durchzuführen, da findet man keine Menschen. Das ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das Leute einfach so durchführen würden. Also da ist das Risiko tatsächlich sehr gering. Und das sieht man eben im Vergleich zu Kanada. Und vielleicht noch ein schönes Beispiel, was ich habe aus Südkorea. In Südkorea wurde 2019 entschieden durch das Verfassungsgericht dort, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht mehr im Strafgesetzbuch geregelt werden dürfen. Das Spannende an Südkorea ist, dass der Schutz des ungeborenen Lebens vergleichbar anerkannt wird wie in Deutschland. Das ist in Kanada zum Beispiel nicht so. Deswegen sagen JuristInnen auch immer, Kanada ist nicht kein guter Vergleich, was nicht komplett stimmt. Aber der Schutz des ungeborenen Lebens gilt nicht in Kanada für ungeborenes Leben, sondern nur für geborenes Leben. In Südkorea aber schon. Und da hat das Verfassungsgericht dort 2019 gesagt, wir entscheiden uns dafür, Frauen zu vertrauen. Und das ist jetzt keine Formulierung von mir, sondern es steht relativ wortwörtlich in diesem Urteil. Und dass sie darauf vertrauen, dass Schwangere sich Gedanken darüber machen, warum sie abtreiben wollen. Mhm. Und dass diese Gründe vielleicht nicht individuell immer nachvollziehbar sind. Aber man genug Vertrauen haben muss, dass Menschen sich Gedanken machen und dass das nicht über das Strafrecht kontrolliert werden darf. Und das fand ich einen sehr außergewöhnliche Textpassage in einem Urteil, wo man sieht, wie weit auch deutsche Vorstellungen vielleicht von solchen Annahmen entfernt ist, traurigerweise. Hm.
Ja, danke euch. Ich würde gern kurz nochmal, bevor wir dann tatsächlich auf die Kampagne blicken und wie Leute sich da auch noch einbringen können, noch einmal kurz auf die laute Lobby der AbtreibungsgegnerInnen schauen und vielleicht auch deren zentrale Argumente. Es ist ja jetzt schon angeklungen, dass die sich vor allem auch irgendwie auf Urteile vom Bundesverfassungsgericht beziehen. Ne? Vielleicht kannst du das nochmal, weil ich da ja auch gar nicht so genau das durchblicke und viele, die uns hier zuhören, wahrscheinlich auch nicht. Vielleicht kannst du, Valentina, das dann alles nochmal ein bisschen einordnen.
Ja.
Genau, wir erleben ja jetzt auch wieder, wie rechte Parteien im Parlament und auch die sogenannte Lebensschutzbewegung, ne, und auch die katholische Kirche, ne, wie die mobil machen, seit April, aber jetzt auch zum Beispiel mit eurer Kampagne oder mit diesem Gesetzesentwurf, diesem progressiven, der vorgelegt wurde. Also wir haben jetzt auch wieder Lebensmärsche gesehen in Berlin und in München. Da habt ihr auch mobil gegen gemacht mit der Kampagne.
Ja.
Vielleicht könnt ihr einmal beschreiben, wie ihr das so im Allgemeinen, diesen Gegenwind da dieser lauten Minderheit beobachtet. Und dann vielleicht nochmal ganz explizit, die beziehen sich ja eben, und wir haben schon viel drüber gesprochen, auf diesen Schutz des sogenannten ungeborenen Lebens, was ja aber tatsächlich eine juristische Kategorie in Deutschland ist und wo das Grundrecht der ungewollt Schwangeren auf Schwangerschaftsabbruch abgewogen werden muss mit diesem Schutz des ungeborenen Kindes, ne? Und die verweisen da eben auch auf das Bundesverfassungsgericht, demzufolge irgendwie mit der Einnistung der befruchteten Eizelle schon von einem menschlichen Leben auszugehen sei, so, ne?
Ja.
Und das Gericht hat in der Vergangenheit auch zweimal eine Teillegalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen verhindert, in den 90ern, ne, zuletzt. Und wir hatten es schon erwähnt, auch jetzt droht die Union wieder zu klagen, sollte die Ampel da jetzt was machen auf euren Druck hin. So, ne? Also wie argumentieren die da? Was ist dieses Lebensschutzargument? Und was lässt sich da vielleicht aus medizinischer oder juristischer Sicht dann auch dagegen halten, so dass man irgendwie zu einer anderen, wie sie jetzt bei euch schon angeklungen ist, zu einer anderen Art von Abwägung kommt zwischen Lebensschutz für ungeborenes Leben und Recht der Frau auf Selbstbestimmung oder Recht der Person mit Uterus auf Selbstbestimmung? Ich hoffe, es ist klar geworden, worauf ich hinaus wollte. Also vielleicht, wie beobachtet ihr im Allgemeinen den Gegenwind und dann eben, was lässt sich über dieses Lebensschutzargument mit Blick auch auf Verfassungsrecht, was lässt sich dazu sagen?
Ich fange mal allgemein an und dann wissen wir ja, wer unseren Jurapart übernimmt.
Ja,
dankenswerterweise. Genau. Also wir sehen natürlich seit Jahren, dass LebensschützerInnen mehrfach im Jahr
unermüdlich in deutschen Groß- und Kleinstädten auftreten. Berlin im Mai, im September, Münster hat regelmäßig Besuch, München ist auch sehr beschäftigt. Annaberg-Buchholz im Erzgebirge, auch noch so ein kleiner, eine kleine Fundi-Hochburg. Die sind wenige, wie du auch schon gesagt hast, in absoluten Zahlen und gleichzeitig wirklich hochgradig aktiv und super gut vernetzt. Das ist vieles und unter anderem ärgerlich, weil es natürlich auch total viele Kräfte bindet von Menschen, die sich denen annehmen, in denen sie immer wieder den Gegenprotest organisieren, in denen sie zum Beispiel, was auch in den letzten Jahren in Berlin dann mal auftrat, war so eine Beratungsstelle oder eine vermeintliche Beratungsstelle für ungewollt Schwangere, die aber auch eben von AbtreibungsgegnerInnen betrieben wurde, die natürlich keinen Beratungsschein ausstellen konnten, aber ihn ja auch überhaupt nicht ausstellen wollten, selbst wenn sie es gekonnt hätten. Und das natürlich insgesamt einfach eine sehr beunruhigende Tatsache ist, dass es in dem Ausmaß Leute gibt, die ihren Lebensalltag damit sich beschäftigen, Leute zu versuchen, davon abzubringen, abzutreiben oder der Welt zu zeigen, dass sie ein Problem mit Abtreibung haben. Das ist allianzenmäßig, ist Beatrix von Storch da gerne mal erste Reihe gelaufen. Also es gibt ja diese ganz klare und sehr sichtbare Verkettung auch mit rechts und mit der AfD als Partei. Mir fällt gerade ein, dass ich Köln vergessen habe. Das möchte ich auch sagen. In Köln wurde so erfolgreich dieses Jahr blockiert. Die sollen hier nicht unter den Tisch fallen. Die haben sie auf die Brücke geschoben, die Fundis, und von der kamen sie dann auch nicht wirklich wieder runter. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Das soll gesagt sein.
You shall not pass.
das brauchen wir. Weil, genau, zum Beispiel in Berlin sieht man natürlich, wenn die durchs Regierungsviertel da so laufen, das sind auch Strecken, die sich echt endlos ziehen und die sich gar nicht so unbedingt so gut bespielen lassen. Und natürlich entsteht auch eine Ermüdung, wenn man weiß, im September kommen wieder die Menschen mit den weißen Kreuzen, die dann schweigend durch die Stadt laufen, während eigentlich vielleicht auch studentische Urlaubszeit ist oder wie auch immer. Also an sich festzuhalten ist, diese AbtreibungsgegnerInnen sind gut vernetzt und das auch nicht nur in Deutschland, sondern auch eben darüber hinaus. Die fahren auch mal zu anderen Leuten, um mitzudemonstrieren oder mitzuzeigen. Das sind auch Leute, die sehr deutlich gegen Rechte von queeren Menschen einsetzen und die da auch meinen, total viel Meinung haben zu müssen über das Privatleben von anderen Menschen und die eben äußern. Und das ist an sich, genau, schon auch eine Entwicklung, die, wo man zwischendurch denkt, so, oh, werden es mehr, mal sind es mal mehr, mal sind es weniger. Und gleichzeitig ist das eine stabile Gruppe. Und wie du aber ja auch so schön gesagt hattest, eben in Bezug auf diese Studie, also die Frage, wer will denn eigentlich die Entkriminalisierung von Abtreibung und Co. Und da muss man tatsächlich auch die Katholikinnen an Stellen zum Beispiel in Schutz nehmen. Wir haben es eben mit einer radikalisierten und sich radikalisierenden Minderheit innerhalb von jetzt in dem Fall oft KatholikInnen zu tun. Hm. Und es gibt auch genug tatsächlich von Kirche, wo sich Leute positiv zur Abtreibung äußern. Das ist nicht alles in einen Sack zu werfen. Und da gibt es Leute, mit denen wir kämpfen können und andere, wo wir sagen, ja gut, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, aber die auch nicht mit uns. Die kommen auch hin und wieder mal in unseren Posteingang per E-Mail. Gestern wurden wir freundlich gebeten, unser Engagement doch zu unterlassen. Da habe ich kurz geschmunzelt mit dem Blick auf die Mail, weil ich dachte, ja gut, danke für die Nachricht. Nein, werden wir nicht. Story told. Genau. Und dieser Term des Lebensschutzes und des ungeborenen Lebens außerhalb jetzt eben dieser juristischen Nutzung ist natürlich auch einfach ein sehr bewusst eingesetzter. Also wenn das LebensschützerInnen sind, dann sind wir ja die LebensnichtschützerInnen oder wir sind die LebensfeindInnen. Und genauso auch dieses frühe Narrativ des Kindes, diese wahnsinnig falsche, also im Sinne von medizinisch falsche Bildsprache, die genutzt wird, um eine befruchtete Eizelle oder Embryos darzustellen, Größenverschleierungen, Internetseiten, die skandalös Falschinformationen verbreiten und auch einfach nur erschreckende Bilder zeigen, sind natürlich das, was sie wollen, da irgendwie ihre Anti-Abtreibungs-Gruselshow durchzuziehen. Und ja, also dem sich immer wieder zu widersetzen, ist anstrengend und gleichzeitig wirklich nicht die Hauptbaustelle unserer Arbeit. Wenn wir uns allerdings aber das angucken, was innerhalb vom Bundestag passiert, dann haben wir schon auch das Gefühl, es ist Teil unserer Arbeit, das natürlich sich anzunehmen, weil da auch Leute sehen, die sitzen, die radikal gegen Abtreibungen sind. Oder weil sie denken, sie müssten sich Leuten anbiedern, die weniger Rechte für ungewollt Schwangere haben wollen. Teilweise, als es sie jetzt gibt oder teilweise, als es sie geben müsste. Ja.
Ja, danke dir. Genau, Valentina, vielleicht kannst du jetzt nochmal die juristische Perspektive, gerade mit Blick auf so das Bundesverfassungsgericht, wo man sich da irgendwie auch von diesen LebensschützerInnen da immer drauf bezieht, wo meines Wissens nach ist, dass da gesagt wird, okay, das Gericht hat ja gesagt, ihr spätestens mit der Einnistung einer befruchteten Eizelle ist irgendwie vom menschlichen Leben auszugehen. Ja. Aber ja, gib du uns, Valentina, doch mal irgendwie eine Einordnung zu diesem Lebensschutzargument, gerade mit Blick auf Bundesverfassungsgericht, was da immer so angeführt wird.
Gerne. Es gibt, also man kann Leben auf ganz viele unterschiedliche Arten sozusagen bestimmen. Es gibt eine medizinische Art, aber dann ist die Frage, woran knüpfe ich den Beginn eines Lebens? Ist es denn wirklich mit dem Herzschlag oder ist es mit der Hirnfunktion? Dann gibt es den Vorschlag, dass man es an Bewusstsein knüpft, aber was soll Bewusstsein sein? Oder an Schmerzempfinden. Das sind so unterschiedliche Eigenschaften, die so in den Raum geführt werden, die aber alle nicht zu einem einheitlichen Ergebnis kommen und kein Anknüpfungspunkt ist vorzugswürdig einem anderen. Und deswegen, es gibt keine klare naturwissenschaftliche Antwort. Es gibt auch keine klare ethische Antwort. Und es gibt aber, und daraus hat sich das Bundesverfassungsgericht eben bezogen, eine sehr klare juristische Antwort, spätestens ab Einnistung, obwohl spätestens ja gar nicht so eindeutig ist. Man könnte auch sagen, dass es wahrscheinlich schon ab der Verschmelzung ist. Und ab da beginnt ein Lebensschutz. Was daraus aber zu folgen hat, das bleibt offen und das ist das Bundesverfassungsgericht zumindest in Teilen offen. Aber dass wir das so aus unserer Verfassung ableiten, diesen Beginn des Lebensschutzes hat schon auch normbezogene Anknüpfungspunkte sozusagen. Also es steht nicht explizit in unserer Verfassung, aber es ist schon sozusagen herrschende Meinung, so sprechen wir JuristInnen immer, dass man den Lebensschutz an sich relativ früh beginnen lässt, auch aufgrund der Abkehr vom Nationalsozialismus. Also dass wir eben nicht mehr reingehen wollen in die Frage, ab wann wollen wir Leben schützen und welches Leben wollen wir eigentlich schützen, sondern wir schützen alles Leben ab einem sehr frühen Zeitpunkt, damit wir da irgendwie klare Grenzen haben. Daraus resultiert aber nicht zwangsweise, dass aufgrund des Schutzes ungeborenen Lebens eine andere Person dazu gezwungen werden kann, eine Schwangerschaft über 9 Monate durchzuführen. Weil eben ich als Person, die geboren ist, ja genauso sich auf ihren Lebensschutz berufen kann. Der Lebensschutz bedeutet nicht nur, ich habe das Recht zu leben, sondern ich habe auch das Recht, mit meiner körperlichen Integrität zu leben. Also es geht um so einen Körperschutz sozusagen, um das so ein bisschen laienhaft zu formulieren. Das heißt, auch ich als schwangere Person kann mich auf das gleiche Grundrecht berufen, wie im Zweifel der Schutz des ungeborenen Lebens, wie das abgeleitet werden kann. Und kurz eine menschenrechtliche Perspektive. Auf dem menschenrechtlichen Parkett wird der Lebensschutz auch geführt, aber absolut mit der schwangeren Person verknüpft. Also diese ganze Frage um Schutz des Lebens im Kontext von Schwangerschaftsabbrüchen wird nur in der Debatte geführt, dass eben die Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen dazu führt, dass Frauen und schwangere Personen sterben. Also unsere Debatte in Deutschland in Bezug auf den Schutz des ungeborenen Lebens ist einfach sehr, sehr einseitig. Was nicht sagt, wie gesagt, ich stelle den Schutz des ungeborenen Lebens in keiner Weise in Frage. Es ist wichtig, dass es den gibt. Nur die Art, wie wir es umsetzen, ist eben in Teilen sehr fragwürdig und again, bringt im Zweifel nichts, weil 218 nicht wirklich substanziell zum Schutz des ungeborenen Lebens beiträgt, sondern symbolisch, stigmatisierend auf die schwangere Person einwirken soll, damit diese nicht abtreibt. Und wenn ich ganz kurz auf die Urteile zu sprechen kommen kann, ja, es gibt gerne. Zwei, 1975 und 1993. 1975, da war Deutschland ja noch geteilt und da wurde in Westdeutschland versucht, das erste Mal eine Fristenlösung einzuführen. Davor konnte man nur aufgrund von medizinischer Indikation abtreiben und aus so ein paar anderen Gründen, aber immer aus Indikationsgründen, also mit spezifischem also mit gewichtigen Gründen. Und das sollte nach der ganzen Abtreibungskampagne mit Wir haben abgetrieben, es war irgendwie der Vibe von 68ern, das sollte, deswegen hat die Politik darauf reagiert und man hat versucht, das Schwangerschaftsabbruchsrecht zu reformieren. Das wurde dann gekippt, 75. Und da wurde dieser Schutz des ungeborenen Lebens vom Bundesverfassungsgericht das erste Mal entwickelt. Und dann Anfang der 90er Wiedervereinigung und es gab dann eben die Situation in Deutschland, dass die DDR ein liberaleres Abtreibungsrecht hatte als Westdeutschland. Und diese zwei Rechtssysteme sind dann zusammengeclasht und die DDR-Frauen haben sich das Schwangerschaftsabbruchsrecht nicht aus der Hand nehmen lassen. Die haben gesagt, wir gehen doch nicht zurück zu einer Lösung, in der wir noch weniger Rechte haben. Wir sind dran gewöhnt, dass wir zumindest prinzipiell Gleichberechtigung haben. Und wir gehen hier nicht zurück. Und aufgrund des Widerstands, vor allem von DDR-Frauen, hat sich die Politik dann wieder an eine Reform von 218 gesetzt und wieder versucht, eine Fristenlösung einzuführen. Und das wurde das zweite Mal dann so halb für verfassungswidrig erklärt. Weil wir haben ja eine, wir haben ja eine Art von Fristenlösung, aber die Art, wie sie Anfang der 90er eingeführt wurde, war ein bisschen anders und es hat nicht mit der Rechtswidrigkeit des Schwangerschaftsabbruchs operiert, sondern es wurde gesagt, der Schwangerschaftsabbruch ist generell dann rechtmäßig in den ersten 12 Wochen und das hat das Bundesverfassungsgericht eben dann gekippt und gesagt, dass eine Rechtspflicht zur Austragung des ungeborenen Lebens besteht, was schon eine sehr schwere Aussage ist, finde ich, wenn das in so einem Urteil steht, dass mir ab Stunde 1 der Schwangerschaft eine Rechtspflicht zur Austragung auferlegt wird. Und dass daraus eben resultiert, dass jeder Schwangerschaftsabbruch unrecht sein muss und damit Schwangerschaftsabbrüche generell rechtswidrig. Und deswegen kommen wir gerade zu dieser sehr schwierigen Rechtssituation. Und ich kann verstehen, dass sich AbtreibungsgegnerInnen auf das Bundesverfassungsgericht beziehen, weil sie haben da schon viel Futter. Es ist schon ein sehr kritikwürdiges Urteil und es wird auch seit Anfang der 90er kritisiert. Spannenderweise sowohl von Abtreibungsgegnern wie als von Feministinnen, weil für die Abtreibungsgegner war es natürlich ein Affront, dass überhaupt die Fristenlösung eingeführt wurde. Und FeministInnen haben sich eben dagegen gestellt, weil die Rechtswidrigkeit so stark betont wurde. Aber es ist generell, das ist so ein bisschen einheilige Meinung, ein Urteil, das eher von Schwächen geprägt ist als von Stärken, aufgrund von ganz vielen unterschiedlichen dogmatischen Widersprüchen, die in der Folge von 93 begründet sind. Aber ja, natürlich hat es Futter für Abtreibungsgegner gegeben. Und darum brauchen wir auch die Entkriminalisierung, damit diese sich nicht mehr darauf berufen können, für ihre Stigmatisierung, dass der Rechtsstaat hinter ihnen steht. Hm.
Was auf jeden Fall ja klar ist, ist, dass wenn politisch so eine Entkriminalisierung kommen würde, dann würde es zu einer Klage kommen. Also die Union würde das einfach durchziehen, so vom Bundesverfassungsgericht. Du hast vorhin schon gesagt, Valentina, es ist schwierig vorauszuschauen, was da dann passieren würde. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass du in die Glaskugel blickst, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörenden so ein Gefühl dafür geben, ja, was könnte da dann irgendwie passieren, also so szenarienmäßig. Kannst du da irgendwie zu was sagen?
Das ist wirklich sehr, sehr offen. Also es gibt einfach immer mehr juristische Stimmen, die sich in den letzten 2-3 Jahren auch getraut haben, in den öffentlichen Diskurs zu gehen und zu sagen, das, wie es gerade geregelt ist, ist nicht mit den Grundrechten der schwangeren Person vereinbar. Warum ich sage getraut? Weil ich als Juristin ganz schnell mit Aktivismus konfrontiert werde, wenn ich die Meinung präsentiere, dass der Schwangerschaftsabbruch, so wie er jetzt geregelt ist, nach meiner juristischen Einschätzung nach verfassungswidrig ist. Weil ich eine Frau bin, die sich aktivistisch natürlich einsetzt. Und dadurch wird mir schnell der Vorwurf von Identitätspolitik, die ich im Juristischen ausführen würde, gemacht. Was natürlich irgendwie auch zu einer Art von Silencing führt. Also ganz viele JuristInnen haben sich lange mit dem Thema nicht öffentlich gemacht, weil man Angst hatte, was das für Konsequenzen hat. So aufgeladen ist das Thema Schwangerschaftsabbruch in der juristischen Welt. Es ist wirklich keine Kleinigkeit. Mhm. Und davon gibt's jetzt aber immer mehr. Es gibt immer mehr sehr laute WissenschaftlerInnen, die sich da aktiv gegenstellen und sagen, so wie das geregelt ist, kann das kann das nicht stehen bleiben. Und mit diesen ganzen juristischen Meinungen müsste sich das Bundesverfassungsgericht natürlich auseinandersetzen in einer neuen Entscheidung. Und hier gibt es einfach eine viel umfassendere Quellenlage, als es jetzt Anfang der 90er war. Was das Bundesverfassungsgericht daraus macht, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wie das Bundesverfassungsgericht dann besetzt sein wird. Das ist auch immer eine Frage, welche Menschen sitzen da. Und es ist nicht so wie im Supreme Court, das möchte ich in keiner Weise gegenüberstellen, dass das die gleiche Sprengkraft hätte.
Aber es wird immer mal wieder drum geredet. Ist das dann irgendwie die Kammer oder die Kammer?
Genau. Dann auch, welche Person ist sozusagen für den Fall verantwortlich. Das kann immer noch so ein bisschen Einfluss haben. Wie schnell wird so ein Verfahren auch geführt? Daraus kann man auch manchmal ablesen, wie die Relevanz eines Verfahrens ist. Wird es schnell angesetzt? Wird es ein bisschen auf die Bank gedrückt? Ich würde ja aber bei so einer Sache sagen, dass es wahrscheinlich relativ schnell entschieden wird. Und ich glaube, so eine starke Entscheidung, das ist meine Hoffnung ins Bundesverfassungsgericht, wie sie 93 entstanden ist, würde es wahrscheinlich heute nicht mehr geben, weil das Urteil von 93 ist schon sehr weitreichend und es wurden sehr viele auch gesetzgeberische Tätigkeiten vom Bundesverfassungsgericht 93 ausgeführt, die sehr unüblich sind. Also es wurden Gesetze sozusagen wortwörtlich vorgegeben, wie sie denn sein sollten, damit der Schwangerschaftsabbruch damit dieses ganze Konstrukt verfassungskonform ist. Und das war in so einer Detailreiche, dass da schon irgendwie die Schwelle zwischen Judikative und Legislative so langsam anfängt zu verschwimmen. Und dafür wurde das Gericht auch sehr, sehr stark kritisiert und wird immer noch dafür kritisiert. Und da würde ich sagen, ist heute ein bisschen wahrscheinlich eine andere Stimmung und eben es gibt andere juristische Einschätzungen, es gibt ein anderes Gericht als 93 und es gibt eine andere gesellschaftspolitische Stimmung. Und ich glaube, alles drei könnte dazu führen, dass da durchaus auch eine andere Entscheidung rauskommt. Sonst würde ich mich ja auch nicht so viel dafür einsetzen, wenn ich das nicht glauben würde.
Valentina, super. Vielen Dank für deine Einordnung dazu. Fand ich jetzt sehr spannend zu hören, wie dann auch im Zuge von gesellschaftlichen Veränderungen, von feministischen Kämpfen dann auch die juristische Debatte heute eine andere ist oder heute weiter ist. Dank auch feministischen JuristInnen wie dir. Ist dann vielleicht auch so ein Signal für unsere Zuhörenden. Bringt euch ein, denn es steht nicht fest, dass das Bundesverfassungsgericht das dann kassieren wird, wenn mit genug Druck die Regierung das endlich umsetzt, die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Bringt mich jetzt, die Zeit ist schon fortgeschritten, bringt mich jetzt nochmal zur Kampagne.
Ja.
Ihr habt im September, seid ihr schon gestartet mit einer 12-wöchigen Aktionskampagne, 12 Wochen wegen dieser 12-Wochen-Frist, ja?
Ja.
Habt da schon vielfältige Aktionen gemacht, um die Bundesregierung unter Druck zu setzen. Höhepunkt kam auch schon zur Sprache, ist dann im Dezember, am 7. Dezember. Leute, das könnt ihr euch natürlich auch schon in eure Kalender eintragen. Da gibt es einmal in Berlin eine große Demo, also im politischen Zentrum dieses Landes. Und dann, das hatte ich auch schon gesagt, in Karlsruhe, wo das Bundesverfassungsgericht sitzt. Genau, also vielleicht kannst du noch einmal kurz so ein bisschen sagen, Leonie, wir treffen uns jetzt hier zur Halbzeit und dieser Podcast wird auch so ungefähr zur Halbzeit veröffentlicht von eurer Kampagne. Wie ist es so bisher gelaufen? Also gib mal so einen No-Bullshit-Einblick. Ihr müsst ja alle ZwangsoptimistInnen sein, ist ja vollkommen klar. Genau, das können wir ja gleich einpacken. Aber vielleicht kannst du mal ein bisschen sagen, was so vielleicht schon Auf und Abs waren in der jetzigen Kampagne und uns vielleicht auch schon einen Ausblick geben. Und aufgrund der fortgeschrittenen Zeit stelle ich dir jetzt auch gleich die nächste Frage auch noch.
Immer mit.
Und zwar ist ja vollkommen klar, dass es, glaube ich, da noch mächtig viel Druck braucht auf die Ampel, dass möglicherweise das jetzt noch zustande kommt oder noch eine Debatte geführt wird. Die Bundestagswahl 2025, die steht vor der Tür. Wie können Leute sich auch einbringen, abseits vom Demo-Höhepunkt, sage ich mal? Was kann man so machen, wenn man mitmachen möchte?
Alles klar. Natürlich versuchen wir euch da draußen mit so einem Behind-the-Scenes ranzuholen an diese Kampagne, falls ihr noch nicht Teil seid. Genau, wir sind jetzt Woche 6. Wir zählen ja auch so schön in Wochen. Das ging schnell. Das macht dann auch wieder Sinn zu unserer Analogie mit dem Schwangerschaftsabbruch. Woche 6 kam, als hätte man sie nicht erwartet. Da steht man schon. Und wir haben
total viel gemacht und es war extrem aktiv. In Berlin, kann ich sagen, ist einer unserer Hauptbestandteile, der damit zusammenhängt, dass aus anderen Städten so viele Leute sich bei uns melden, ist verschicken, 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 Plakate, Sticker, grüne Tücher, weil wir einfach viele E-Mails kriegen und Leute unser Material wollen, was ganz toll ist. Macht das gerne weiter. Ihr könnt uns E-Mails schreiben, wenn ihr Material wollt, aber vielleicht kommt es auch nochmal in eine andere Stadt, die nächste Lieferung. Und dann freuen wir uns total, wenn Leute plakatieren und stickern und Veranstaltungen machen, so wie wir es auch eben gerade versuchen, in den Städten, die schon aktiv sind, zu machen. Also es gibt irgendwie verschiedene neuen Treffs. Es gibt Filmabende, habe ich heute noch in einer E-Mail gelesen. Irgendwie passieren an verschiedenen Städten ganz viele Dinge und wir haben quasi in jeder Aktionswoche so 2 bis 3 Aufgaben, auf die wir besonders hinweisen. Das sieht man dann auch bei uns bei Social Media, so nach dem Motto Woche 5 hänge ein grünes Tuch an dein Fenster oder auch jetzt Woche 7 ist mal ein bisschen anspruchsvoller, nochmal die Kontaktaufnahme mit den persönlichen Wahlkreis Bundestagsabgeordneten. Also auch zu sagen, dieses Reach-out-Moment in zu sagen, natürlich gibt es da Leute, die, ja, wie Valentina eben schon gesagt hat, uns als BürgerInnen, die wir sie gewählt haben, ernst nehmen sollen in dem Anliegen, mit dem sie ja irgendwie betraut sind, sich dem anzunehmen. Und so passieren total viele Dinge.
Habt ihr da irgendwie so vorgefertigte Briefe oder sowas in der Art, wo man sich dran orientieren kann? Oder?
Ja.
Weil ich glaube, das ist super wichtig, so diesen Abgeordneten zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben, zu schreiben. Und das kann ja jeder machen, so vom heimischen Rechner aus. So.
Ja, das ist total super. Also es gibt vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung, mit dem wir auch eng zusammenarbeiten, so eine E-Mail-Vorlage, also die wirklich, wo man dann einmal seine Postleitzahl reinhaut, dann kommen dann nochmal deine Abgeordneten raus und dann wiederum die passende E-Mail, in die man netterweise noch den passenden Namen selber einsetzt.
John Doe.
Ich kann mir überlegen, wie man sie anreden möchte. Und im nächsten Schritt aber eben auch tatsächlich zu sagen, es gibt diese BürgerInnen-Sprechstunden in den Wahlkreisbüros. Wir wissen, das ist nicht was, was jede Person sich zeitlich oder auch einfach, dafür muss man ein bisschen Lust haben, mindestens mutig sein, vermutlich auch, aber zu sagen, so, wollt mal fragen, Sie fahren ja jede zweite Woche hier nach Berlin, wie sieht's denn aus? Ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, zu einem sehr konkreten Thema eben den Leuten auf Zahnfleisch zu fühlen. Und das alles ist, du hast es eben so schön gesagt, natürlich sind wir Zwangsoptimistinnen, sonst hätten wir das nicht im Anfang Mai zusammengesetzt, um noch irgendwas anzugehen, weil wir wissen um diesen engen Zeitplan. Und gleichzeitig haben wir schon, allein was unseren Aktionszeitraum angeht, das Gefühl, dass die 12 Wochen sind ja eben auch ein Mobilisationszeitraum, dass wir schon gut schaffen, gerade an verschiedenen Stellen dafür zu sorgen, dass Menschen hören, dass es uns gibt, dass sie sich nochmal einbringen und dass wir eben gemeinsam dieses Gefühl teilen, mit sehr vielen Leuten zu sagen, jetzt hoffentlich nicht oder nie, aber jetzt und nächstes Jahr ganz bestimmt nicht mehr. Also nächstes Jahr ab September, beziehungsweise dann ist ja auch schnell parlamentarische Sommerpause und davor ist ein bisschen Wahlkampf. Und all in all ist das eine knappe Kiste. Und deswegen jetzt, weil jetzt, Punkt, so ungefähr. Und da gibt's wirklich verschiedenste Varianten, sich einzubringen. Guckt vorbei, guckt, ob in euren Städten schon was passiert. Es ist aus verschiedenen Städten sind auch Busanreisen geplant. Das kommt jetzt auch bald alles auf die Website. Wenn ihr MitstreiterInnen sucht in euren Städten, weil ihr noch nichts gefunden habt bei euch, schreibt uns auch. Vielleicht können wir Leute nochmal vernetzen und zusammenbringen. Es geht schon echt einiges. Und Karlsruhe und Berlin sind genau beides inhaltlich gewählte Städte und gleichzeitig natürlich auch Service-Varianten dessen, dass nicht alle durch die Bundesrepublik zum einen oder zum anderen Ort fahren müssen, sondern zu sagen, die liegen so gut weit auseinander. Ich bin es letztens noch gefahren von Karlsruhe nach Berlin. Das ist wirklich sehr lang. Deswegen können sich dann an 2 verschiedenen Stellen in Deutschland die Leute, so wie es ihnen eben besser passt, zusammentreffen. Und ich finde, es ist eine sehr familientaugliche Demo. Man kann irgendwelche Eltern mitbringen. Man kann irgendwie gucken, wer sonst noch irgendwie involviert ist und ins Gespräch kommen.
Ja, ich weiß auf jeden Fall schon von ein paar Leuten, die sonst nicht so auf Demos gehen, deswegen sagt man doch, ja doch, jetzt vielleicht schon mal. Und genau, vielleicht geht's euch und euren Nachbarn auch so. Freuen wir uns. Obwohl, wenn ihr Dissens hört, kommt ihr bestimmt auf Demos.
Davon gehe ich schwer aus. Ich erwarte, dass ihr auf Demos geht.
Ja.
Leonie, schick mir doch bitte den Link zu dieser Briefvorlage.
Ja.
Das packe ich dann in die Shownotes, neben natürlich der Website eurer Kampagne und so, wo man sich auch informieren kann über das, was du gesagt hast und noch mehr. Aber das finde ich schon recht wichtig. Und wenn ihr cool seid, geht ihr auch in das Abgeordnetenbüro.
Kein Stress, aber cooles Indikator, ja.
Mit den Infos, die ihr jetzt hier von Valentina und Leonie bekommen habt, da habt ihr dann genug Munition, um auf die Kacke zu hauen, ja. Aber auch noch die kleine Fußnote doch noch, Leonie, du hast jetzt eben schon von dem grünen Tuch gesprochen, ne? Also feministische Farbe ist ja so lila, aber ich habe jetzt im letzten Podcast, und daran werden sich jetzt einige, die uns zuhören, auch noch erinnern, da ging es dieses grüne Halstuch, was ja in der Militärdiktatur oder gegen die Militärdiktatur in Argentinien dann das Symbol war. Das haben Mütter getragen von Ermordeten, also von Leuten, die in der Militärdiktatur in den 70ern, 80ern ermordet wurden. Und das hat aber die feministische Bewegung dann adaptiert, dieses grüne Halstuch, habe ich gelernt, in Argentinien. Und die haben ja 2020, glaube ich, haben sie ein Recht auf Abtreibung oder Legalisierung in Argentinien erstritten. Zeigt auch so ein bisschen, dass ihr euch da so im globalen Kontext, glaube ich, auch stellt, oder? Mit eurer Kampagne.
Ja, also bei Abtreibung, da bleibt einem nichts anderes übrig, aber es gibt ein derartiges Ausmaß an potenziell Schwangeren, potenziell ungewollt schwangeren Personen weltweit in absoluten Zahlen und dementsprechend auch die Kämpfe darum. Also es ist einer der großen Indikatoren von Ungleichheit, Ungerechtigkeit, quasi diese Fragen rund um Schwangerschaft, die sich natürlich absolut global stellen und die wirklich gar keine lokalen Fragen sind, auch wenn sie eben in ihrer rechtlichen Situation unterschiedlich sind, je nach Ort, an dem Menschen geboren werden oder auch potenziell schwanger werden. Aber das ist schon was, wo wir sagen, die Traditionen und die Kämpfe, die andere schon gemacht haben, das ist natürlich A, total motivierend, wenn man mal sieht, dass es irgendwo gut läuft und dass sich Leute wirklich mit einem Ausmaß an Menschen und Herzblut da reingestürzt haben, wie in Argentinien, oder auch die Kämpfe in Irland überhaupt nicht zu unterschätzen, in denen ja auch wirklich ganz groß im katholischen Irland gekämpft wurde und was gewonnen wurde, während in Frankreich jetzt diese Verankerung in der Verfassung. Und das sind alles Sachen, die auch wichtig sind, sich eben an diesen Positivkämpfen zu orientieren und zu sagen, wir sind damit überhaupt nicht alleine. Und auf der anderen Seite eben die Leute und in den Ländern, in denen es weiterhin noch viel beschissener ist und in denen ungewollt Schwangere weiterhin zu privaten, unsicheren Methoden greifen müssen, weil es nichts anderes gibt, oder sehr, sehr weit reisen müssen, um Abtreibungen zu okayen Bedingungen zu haben. Nicht zu vergessen, das ist inhärent in diesem Kampf um basale feministische Rechte rund um Schwangerschaft und nicht schwanger sein wollen. Das ist, ja, ich würde sagen, uns gar nichts anderes übrig bleibt, als uns da einzureihen im allerpositivsten Sinne. Das Lila haben wir natürlich auch dabei in unserer Kampagne, aber ich glaube, all in all, it's a match.
Ja, voll. Nee, sich aufeinander solidarisch beziehen, global denken und lokal kämpfen, ne? Das muss die Losung sein. Genau. Also Leute, bringt euch ein. Zum Ausblick wollte ich euch beide angesichts der Entwicklungen, die wir jetzt auch hier in Deutschland, in Europa auch sehen, ne?
Ja.
Was wünscht ihr euch angesichts dieser Entwicklung und angesichts quasi auch der Dringlichkeit, die Selbstbestimmung von Frauen und Menschen mit Uterus zu stärken? Was wünscht ihr da euch von den Leuten, die uns zuhören?
Ja, ich war vor 2 Tagen bei einer sehr schönen Runde im Kontext von feministischen Juristinnen beim Deutschen Juristinnenbund, und wir haben auch darüber gesprochen, was wir eigentlich wollen und was wir brauchen. Und da war so unsere Losung am Ende, dass wir mit mehr Männern sprechen müssen und auch mit nicht linken Männern. Also das wäre so ein bisschen mein Wunsch an alle Hörenden, dass ihr die Gespräche sucht mit Menschen, von denen ihr vielleicht wisst, dass sie nicht eurer Meinung sind. Und das Thema Schwangerschaftsabbruch ein bisschen zu, ja, es muss einfach gesellschaftlicher höher, einen höheren Stellenwert bekommen. Und zwar nicht nur in unserer Bubble, sondern es muss auch die Mittelschicht wirklich erreichen als relevante Frage, die in der nächsten Wahl entscheidend sein könnte. Und da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen von entfernt. Und wenn das stärker in die Mitte reingetragen wird, dann gibt es, glaube ich, dann steigen auch unsere Chancen viel mehr für den Gesetzentwurf bis Ende der Legislatur. Weil die PolitikerInnen brauchen offensichtlich mehr Druck von den Wählenden, damit sie da das Bedürfnis haben, sich stärker einzubringen und das sehr vorsichtig auszudrücken. Und diesen Druck müssen wir erzeugen. Und das schaffen wir nicht, wenn wir nur an unserem linken Rand bleiben. Also ich habe es dann irgendwie runtergebrochen diese Woche auf, wir müssen mit dem weirden Cousin reden, der immer so ein bisschen an der so Seite des Tisches sitzt, mit dem ihr eigentlich nicht so gerne redet. Und zu dem müsst ihr jetzt hingehen und mit ihm über Schwangerschaftsabbrüche diskutieren. Mhm. Und am besten auch mit euren Eltern, mit euren Großeltern, mit den Kollegen, vielleicht auch am Essenstisch oder den KollegInnen, auch wenn es unangenehm ist, weil wir das Thema, es muss hochkochen. So ein bisschen wie bei 219a, also dem Werbeverbot für ÄrztInnen, wo das ja dann die Mitte der Gesellschaft erreicht hatte. Und das sehe ich beim 218, bei der 218er-Debatte leider noch nicht. Aber wir haben ja jetzt relativ lange darüber geredet, warum es so relevant ist. Also ich glaube, man kriegt das hin. Und vielleicht noch eine Sache, die mir wichtig ist in den Diskussionen. Da sind Linke nicht immer so gut drin. Ne? Ich auch oft eingeschlossen, dass man dabei bleibt zuzuhören beim Gegenüber, auch wenn die Meinung aus der eigenen Perspektive sehr, sehr falsch ist. Also ganz platt gesagt, wir sind ja manchmal einfach so, okay, deine Meinung ist falsch, weil du widersprichst meiner Perspektive von Selbstbestimmung und Frauenrechten und Feminismus und ganz vielen Dingen, für die ich grundlegend einstehe. Und dann bleibt, dann ist es ja manchmal schwer, ruhig weiter zu diskutieren. Hm. Genau, das würde ich uns wünschen, dass wir da offen in ein Gespräch gehen und das so gut es geht führen können, auf Augenhöhe, ohne zu moralisch rüberzukommen. Und das ist schwierig, aber das würde ich mir wünschen.
Nee, voll gute Punkte. Du hast da ja auch gute Argumente gebracht, weil am Ende bringt es nichts. Ich bin pro-choice und du sagst das Gegenteil. Ende der Debatte so, damit ist dann niemand überzeugt so. Und du hast, glaube ich, wunderbare Argumente gegeben, wie man auch zu einer sinnvollen Abwägung von Grundrechten kommen kann. Grundrechten der Frauen, den reproduktiven Rechten, aber auch den Rechten natürlich von ungeborenen Kindern. Ne? Und ja, alle Männer, die jetzt hier zuhören oder die sich als Männer sozialisiert sind, sich als solche identifizieren, geht ihr in die Abgeordnetenbüros so. Dann denken da vielleicht die Leute auch so ein bisschen, so sollte das eigentlich nicht sein, aber hey, da interessieren sich selbst die Männer für. Und vielleicht bewegt sich dann auch ein bisschen was. Und ja, sprecht mit eurem Papa und Onkel. Geht mit denen in Abgeordnetenbüros.
Ergänzend dazu ist schon auch nochmal der Punkt, danach wünsche ich mir auch selber noch was, aber nochmal ergänzend zu der Frage nach, sprecht mit Leuten, mit denen ihr sonst nicht drüber sprecht. Geht auch davon aus, dass die Leute darüber wenig wissen. Also gar nicht mit so einem Gefühl von, der ist so anderer Meinung, sondern wir haben tatsächlich letztens mal so einen kleinen spontanen Kneipenabend gemacht, an dem wir samstagsabends 15 Kneipen besucht haben, geflyert und gestickert und in sehr schneller Zeit Menschen, man muss sagen, vielleicht auch ein bisschen zugelabert haben. Und das war tatsächlich einer der erfolgreichsten Momente innerhalb dieser Kampagne für mich bis jetzt, weil ich mit Leuten gesprochen habe, die zu dem Thema nicht auf einem Plenum sitzen, weil ich mit Leuten gesprochen habe, die darum tatsächlich keine Ahnung haben. Und gar nicht, weil es sie nicht interessiert, sondern weil es sie bis jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht berührt hat. Also weil es nicht in ihrer Lebensrealität vorkam und weil irgendwelche andere Leute geschwiegen haben. An manchen Tischen meldete sich dann eine, meinte, doch, ich kann hier das Gespräch weiterführen. Ich hatte das ja letztes Jahr, ich würde denen das hier mal alles jetzt erzählen. Ich sage, ja prima, gut, dann gehe ich zum nächsten Tisch. Und an anderem Tisch hier extrem plötzlich co-empörte Männer traf, die sich das jetzt wirklich gar nicht erklären konnten und die sich dann auch noch bei mir entschuldigt haben, dass ich sie jetzt informieren muss, wo ich dachte, das ist jetzt aber nett. Also so, erstmal zu sagen, die Informationen liegen den Leuten, die haben die nicht, weil es einfach ein Thema ist, was zu wenig im Mittelpunkt der Gesellschaft ist, was zu wenig diskutiert oder auch einfach nur informiert ist. Das heißt, geht davon aus, wenn ihr mit Leuten darüber sprecht, dass ihr auch ganz niedrig anfangt und mal über den 218 und seine pure Existenz sprecht. Und das ist, glaube ich, ein total guter Punkt. Und den würde ich mir auch total wünschen, wenn das ganz viele von euch noch machen. Und gleichzeitig würde ich mir dann nochmal von den Leuten, die da schon viel zu gemacht haben, auch wünschen zu sagen, oder denen, die jetzt überlegen, dazu einzusteigen, zu sagen, das ist an Stellen auch sehr ermüdend, weil man das Gefühl hat, man redet sich so den Mund fusselig und man hat schon so viel darüber gesprochen.
Aber ihr tut uns allen einen Gefallen, wenn ihr noch ein bisschen durchhaltet und genau jetzt der Müdigkeit nicht nachgibt, sondern genau jetzt diese Gespräche sucht. Und wie Linke mehr Retreats machen können, das ist eh eine andere Frage. Aber jetzt ist keine Zeit für Retreat. Jetzt ziehen wir noch mal ein bisschen durch.
Ihr beiden, Valentina und Leonie, ich danke euch vielmals. Auch ich habe heute, kann ich ganz schamfrei sagen, krass viel gelernt. So, und ich glaube auch, das wird den Zuhörenden so gehen. Danke euch.
Ja, vielen Dank.
Danke dir.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren die Juristin Valentina Chiofalo von Doctors for Choice und Leonie Weber von der Kampagne Abtreibung legalisieren jetzt. Wenn ihr euch für das Thema und ja natürlich auch die Kampagne interessiert, die jetzt noch gerade am Laufen ist und ihren Höhepunkt, wie gesagt, Anfang Dezember hat, dann schaut doch gerne mal in die Shownotes, da habe ich alle relevanten Infos verlinkt. Und vergesst natürlich nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war's dann noch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.